Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Ausgabe 239 mit Felix.
Thor.
Felix.
Und Felix.
Immer noch Talk?
Nee. Und meiner einer, der Markus.
Willkommen.
Und willkommen, genau. Was ist los heute?
Wir sind immer noch Binärgewitter Talk, oder? Wir sind nicht Binärgewitter geworden. Oder doch?
Ah, habe ich das Talk vergessen?
Ich weiß
müssen
es nicht.
Müssen wir das jetzt von vorne machen?
Wir haben bestimmt
machen. Sehr
wichtige Sachen. Nee.
Aber die Nummer stimmt, 239.
Das ist das Wichtigste.
Das habe ich nämlich abgelesen.
Sehr schön.
Das hat funktioniert.
Dann können wir ja gleich zum Blast kommen, wo es auch um Nummern geht, und zwar um die RFC-Nummer 8200.
Ja, wir kennen sie nicht.
Ist der gute RFC zu IPv6. Und ich hatte ja das letzte Mal so ein Mimimi und mich gefragt, warum so ein GIF-Tunnel oder vielleicht auch GIF-Tunnel halt nicht kleiner konfiguriert werden kann als 1280 Bytes. Und stellt sich raus, dass wegen diesem RFC, weil da drin steht, dass jedes Ding, was IPv6 macht, mindestens 1280 Bytes machen muss, ohne Fragmentierung.
Okay.
Tja, wissen wir mehr.
Mysterium geklärt. Was haben wir noch für tolle Sachen? Wir hatten Camp. Wer war von euch auf dem Camp?
Haha,
niemand sonst. Ach, unglaublich. Wo wart ihr auf dem Camp?
Ja, nicht auf dem Camp.
Ja, das habe ich mitbekommen. Aber wir hatten Hörer auf dem Camp.
Krass.
Einige Hörer auf dem Camp. Also so wie letztes Jahr, so wie letztes vor 4 Jahren. Eigentlich auch so, wie viele Leute waren es? 1, 2, 3, 6, 7. Einer, der noch Fotos gemacht hat. Einer, der noch nicht mit drauf ist. 8 Leute so. War eine schöne kleine Runde. Sehr entspannt. Camp ist eh immer super entspannt. Ich habe keinen einzigen Vortrag mehr angeschaut oder angehört oder irgendwas. Es waren aber bestimmt sehr, sehr interessant. Genau. Aber Camp ist cool. Auf jeden Fall. Eine gute Zeit gehabt. Eine wunderschöne Zeit.
Hast du den Sticker verteilt?
Nein? Hatten wir Sticker?
Enttäuschend, darum bin ich nicht aufs Camp gekommen, Ach. Weil du keine Sticker verteilst.
Ja, weil du hättest mir Sticker geben können, hätte ich die verteilen können.
Hättest du mal die Kiste vom Kongress aufgemacht, da wären bestimmt noch ein paar Sticker drin gewesen.
Ich habe Nixos-Sticker verteilt, sehr viele. Ich weiß nicht, ob euch das hilft, aber für Nixos gab es auf jeden Fall viele Vorträge, Workshops und Talks und alles, alle wunderbaren Sachen. Und wir hatten ein riesiges Zelt.
Habt ihr es gebraucht? Wie war das Wetter?
Wetter war echt bolle warm. Also das war schon krass. Und in der Nacht ist es richtig kalt geworden. Also das so, das denkt man gar nicht, dass man quasi am Tag hat man am liebsten nichts an, ja. Also bisschen was vielleicht an. Und in der Nacht möchte man dann doch lieber einen Pullover und eine Jacke und eine lange Hose anhaben. Nicht nur gegen die Insekten, die da sind, sondern auch gegen die Kälte.
Es klingt ein bisschen, als wenn ihr in der Wüste gewesen wärt.
Das ist auch so. Das war so staubtrockener, dass du bist da quasi einmal rumgelaufen und du hast dich so gefühlt wie bei diesem einen Ding in der Wüste Nevada. Wie heißt es da? Dieses Burning Man.
Burning Man?
Ja. Ah, ich dachte, du meinst Mad Max.
Ja, ist doch quasi das, oder? Dieses Burning Man ist doch quasi wie Mad Max dann. Ja, also es war echt so super trocken, der Boden. Ja, wir sind immer komplett eingestaubt, aber es gab genug Duschen, von daher war das auch nice.
Wer ist das? Mit dem Sound?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wer das war. Das war bestimmt nicht mein Telefon.
Gut, Felix. Gut. Ja, ich glaube, es war Felix.
Ach, verdammter Felix, ey.
Unglaublich.
Ich hab mal.
Weil, cool. Weil mein Phone ist im Airplane-Mode.
Was sagst du so?
Airplay-Mode,
Airplay-Mode, ja, das ist ein Problem. Mach mal den Airplay-Mode aus, bitte. So.
Gut, wen haben wir denn diese Woche zu beklagen?
Wir haben also mindestens einen Toten der Woche. Und zwar kommt der frisch vom Camp. Und zwar gab es auf dem Camp, gab es einen Workshop, der hat sich installiere CryptPad oder sowas genannt. Mhm. Und ich konnte nicht persönlich da sein, aber ich habe einen Abgesandten dorthin geschickt und der hat einen Maintainer von CryptPad getroffen und dieser CryptPad Maintainer, der Name, den reiche ich nach, wenn ich es noch rausfinde, dieser Maintainer hat gemeint, Authorship colors will not come because of the complexity of the crypto, but maybe a revision system. Aber er braucht so einen Quatsch, ja? Oh, Farben. So einfach, ja. Und dann Enttäuschung.
Das bedeutet ja eigentlich, dass CryptPad zu sicher für unsere Zwecke ist.
Ja, ist Müll.
Das ist jetzt die direkte Aussage dazu, ja.
Das heißt, wir müssen was anderes suchen. Es hilft ja alles nichts. Wir müssen vielleicht so ein altes Dingspad aufsetzen. Das alte Dingsy-Pad. Wie heißt das nochmal? Piratenpad.
Ja, es ist ja. Etherpad. Piratenpad ist bestimmt noch online.
Guck mal nach, Pads, Piratenpartei. Pads.
Oh no, unable to connect.
Ach, scheiße.
Ist tatsächlich offline.
Das ist doch blöd jetzt. Nee, da weiß ich auch nicht. Das war's. Wir hätten alle Sachen jetzt ausgeschöpft.
Gut, wobei, eigentlich wird's ja lang, wenn man irgendwie Dinge zumindest farblich kennzeichnen könnte.
Tja.
Also wenn du das halt von Hand machen musst.
Ach so, wir hatten, genau, auf dem Camp hat jemand vorgeschlagen, dass wir doch unseren Namen hinter die News schreiben können, habe ich gesagt. Das kriegen wir nicht hin. Da müssen wir uns zu hart zusammenreißen.
Nicht möglich. Ich verstehe das ja aber nicht. Ich sehe doch jetzt gerade die Farben. Ich sehe doch jetzt auch gerade Farben. Warum?
Was hast du für Drogen genommen?
Da lassen.
Du meinst, wenn du es markierst?
Ja.
Aber du siehst nicht, wer es gerade markiert.
Doch, anhand der Farbe.
Aber du siehst eine Farbe.
Ja, aber du siehst nicht, wer jetzt ein Stück von was markiert hat.
Doch.
Ja, aber es sind verschiedene Farben. Das reicht ja. Du musst ja die Zuordnung.
Doch. Und es gibt ein Mouse over. Ich sehe, dass der Leadname jetzt gerade den nächsten Link da markiert hat.
Der Leadname? Ne, das stimmt aber nicht. Ich habe den gerade markiert.
Also doch, nicht den nächsten, sondern den nächsten.
Ja. Aber wir haben sie doppelt markiert, oder was? Nee.
Ja, nichtsdestotrotz, genau diese Farben, den können wir ja auch einfach stehen lassen. Sie nehmen halt zu viel wieder weg.
Tja, jedenfalls ist es sehr, sehr enttäuschend.
Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, wir müssen einfach härter spenden, dann kommt das schon.
Du meinst, dass wir müssen eher härter warten, weil wir keine Libera-Pay-Moneys haben, um das zu bezahlen. Wie können wir vielleicht unsere Libera-Pay-Ressourcen direkt 1:1 weiterleiten an die CryptPad-Leute? In den Color-Pool?
Du meinst direkt nix weiterleiten?
Direkt in Müll, ja, so direkt so aufgesnackt von irgendeinem Sales-Menschen oder so. Ja. Das ist jetzt echt sehr, sehr enttäuschend und traurig. Ja. Gibt es hier vielleicht so einen Etherpad-Docker-Container oder so? Etherpad-Docker-Container.
Gibt es bestimmt.
Kannst einfach nur wegdockern, dann läuft da halt irgendwie Node 014 oder sowas drin, ist ja auch egal dann, ja. Und ja, okay, hier, Etherpad-Docker. Docker-Container for Etherpad. Aber wer ist jetzt Etherpad Lite? Ah, this repository has been archived by the owner. Das hört sich sehr, sehr gut an.
Sicherheit durch eine Ignoranz. Wir haben ja gerade festgestellt, diese CryptPad viel zu sicher, finden wir doof.
Ja, shit, das Etherpad Lite, das ist natürlich scheiße. Wir brauchen das, wo man sich einloggen kann.
Ja.
Ach, nicht okay. Enttäuschend, sehr, sehr, sehr enttäuschend.
Ist alles ein bisschen traurig.
Ja, sehr, kommen wir doch zu was Schönem.
Erzähl doch mal was Schönes.
Da die nächste News, ist die vielleicht trotz der Überschrift schöner?
Nee, sind ja immer noch tote Leute.
Worum geht's denn?
Es geht um Folgendes. Also nächstes ist erstmal ein Torrent-Freak-Artikel. Das war mir sehr wichtig.
Ja. Yes.
Weil man braucht immer mindestens einen Torrent-Freak-Artikel, in der Sendung und es geht darum, es gibt online Piraterie, ja. Das kann man sich fast nicht vorstellen, aber Leute piratisieren Zeug, was man normalerweise bezahlen muss. Und eine von diesen Seiten war eine Piraterie-Seite für Mangas, also für Bilder mit kleinen Text, Comics und japanische Comics. Genau. Und es gab eine große Seite, die hieß Manga Rock. Und zwar wohl mit die größte Piraterie, Manga-Piraterie-Seite. Und die haben sich jetzt entschlossen, nachdem sie wahrscheinlich eine Bazillion DCMA-Takedowns und irgendwelche anderen Sachen bekommen haben, legal zu werden, und haben geschlossen. Und jetzt haben sie irgendwie ein neues Portal aufgemacht, aber die Manga Rock-Seite ist jetzt down und alle Leute sind sehr traurig, müssen sich jetzt was anderes suchen. Tja. Und so stirbt die Piraterie langsam weg, aber zum Glück gibt es immer mehr Piraten, als Piraten erschossen werden. Es kommen immer wieder neue Piraten. Und das ist gut. Also, es ist etwas, es ist nicht unbedingt gut, aber es ist
was. Es passiert.
Es passiert, genau. Und ich glaube auch jetzt mit diesem ganzen Streaming-Zeug und so, das gibt jetzt immer mehr Streaming-Portale, wo du für 10 Euro streamen kannst, kommt Piraterie wieder zurück. Also größer, als es kurz nach Netflix war. Weil mit Netflix hat ja das Piraterie-Zeug ein bisschen aufgehört, weil es ja ein Streaming-Portal gibt, wo man sich einkaufen konnte, da hat man alles gesehen. Und jetzt, wo sich alles wieder so zerteilt, denke ich, kommt das Ganze, dass die Leute sich wieder auf die ursprünglichen Werte zurückbesinnen, kommt langsam wieder.
Auf die ursprünglichen Werte. Ja, das Problem ist einfach, dass keiner Lust hat, Amazon Prime, Netflix und noch drei andere Streaming-Dienste zu abonnieren, um ja, sein Zeug zu sehen.
Genau.
Ja. Die Situation, das fand ich ganz interessant, habe ich neulich gelesen, gab es früher mit Kinos auch. Und das war dann, dass Kinos immer nur von einem Label Filme vorgeführt haben. Mhm. Und es gab damals halt noch nicht so viele Labels, die wirklich einen Blockbuster nach dem anderen produziert haben. Das heißt, du hast immer einen Film gehabt, den wolltest du sehen, und alle anderen Filme in diesem Kino waren halt Crap. Und dagegen ist dann irgendwann der amerikanische Gesetzgeber vorgegangen und hat gesagt, hier, Freunde, das läuft so nicht, so, dass die Leute quer durchs Land fahren müssen, um alle ihre Filme sehen zu können, die sie sehen wollen, weil ihr den Kinos verbietet, die Filme anzumieten, wie die Leute sie sehen wollen. Und da ist der Markt, ja, sagen wir mal, reguliert worden. Mhm. Und ich bin mal gespannt, sowas bräuchte es eigentlich auch wieder für die Streaming-Dienste.
Ja, falls sich so gerade so sehr zersplittet.
Ja.
Aber also bei diesen Kinos war es dann ja andersrum. Da war es ja quasi erst zersplittet und dann wurde es geteilt und dann wurde es alles zusammengebracht. Und hier ist es ja so, dass eigentlich vorher nicht so zersplittet war, weil es halt nur einen Primary Seller gab an der Stelle, oder?
Naja, Netflix war der erste, ja, aber es gab ja schon
was gab's denn
relativ noch? Schnell auch andere Streaming-Plattformen.
Amazon gab's noch.
Mhm.
Und was gab's noch? Google?
Ich bin kein Streaming-Mensch, weiß ich nicht.
Ja, also das ist auf jeden Fall, das Manga Rock ist tot, aber die Piraterie stirbt nie. Und deswegen,
das ist doch schön,
haben wir immer ein Torrent Freak-Artikel dabei.
Darum gibt's ja Torrent Freak auch noch, weil Piraterie.
Ja, die bekommen auch 1 Million Takedowns immer für die News, die sie halt eigentlich nur schreiben. Und darüber schreiben die auch ab und zu. Das ist ja ganz witzig. So.
Das ist quasi ein Perpetuum immobile der Nachrichten, also der zu schreibenden Blogposts, oder?
Ja, eigentlich schon. Sie schreiben darüber, bekommen Takedown, schreiben dann wieder darüber.
Ja.
Sehr nice.
Gut gemacht, Jungs, gut gemacht.
Ja. Also was bei Torrent Freak auf jeden Fall auch immer super ist, die monatlich am meisten piratisierten Filme. Da hat man natürlich einen schönen Überblick, was gerade aktuell ist, ohne dass man irgendwie auf Google Filme oder so gehen muss. Ich weiß gar nicht, wo man sonst noch die aktuellen Filme sieht.
IMDb?
IMDb vielleicht. Aber da finde ich auch immer nichts.
Aber IMDb ist doch nur die Datenbank, oder nicht?
Ja, aber das siehst du ja, die neuen Filme. Ich glaube, du kannst da irgendwie so sortieren nach irgendwie, kommt jetzt gerade raus oder so.
Nach Blu-ray-Release oder so. Kannst du
ja,
bestimmt da auch
irgend
machen.
So ein Kram nach, ob sie jetzt gerade, ob du sie gerade schauen kannst und wann die Blu-rays rauskommen und so.
Mhm.
Da gibt's, glaube ich, so Listen, die du dir dann halt anschauen könntest.
Ja, keine Ahnung. Aber hier bei Torrent Freak, da ist quasi meine Primärquelle für diese Informationen. Weil was viele Piraten sehen, kann ja quasi für mich auch nicht so schlecht sein.
Ja. So. Genau, das andere war noch The Movie DB, was auch so IMDb, aber halt ein bisschen cooler ist.
Gucken, ob wir dafür direkt irgendwie einen Takedown bekommen oder so, die News.
So. Meinst du?
Keine Ahnung, die bekommen auf jeden Fall dafür mal irgendwelche Takedowns. Vielleicht kriegen wir dann Takedowns für...
Das müsste ja diese völlig neue Technologie sein, dass jemand unsere
uns hört.
Podcasts hört und direkt bewertet.
Ah, nee, das kann man nicht. Okay. So, was haben wir für News? Wir haben bestimmt noch was gut. Wir haben jetzt bestimmt nur noch positive News. Jetzt
ja, ist na quasi klar.
Positiv Tag und wir haben gar keine Security News oder so mehr, sondern nur noch.
Lass mal anfangen und gucken, wie weit wir kommen.
Ich weiß nicht genau, ob ich die mal schon mal gebracht habe. Es war schon so übertrieben lange her. Dass Mozilla mal wieder versucht, Geld zu verdienen. Das passiert ja immer wieder. Die haben ja immer wieder tolle neue Ideen, wie sie versuchen, Geld zu machen. Ohne komplett von Google als Primary Search Engine Provider abhängig zu sein. Weil Mozilla macht ja immer noch die meisten Cash Moneys einfach damit, dass Google die primäre Search Engine ist für den Mozilla Firefox. Aber sie suchen natürlich immer wieder nach anderen Wegen auch Geld zu verdienen. Und sie haben jetzt hier folgende Idee. Sie machen Ad-Free Internet bei Firefox. Und die Idee ist es quasi, dass du $5 im Monat Mozilla zahlt und dafür kriegst du keine Werbung bei deinen News. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, weil es gibt ja auch Adblocker. Also ich glaube, die geben dann quasi irgendwie anteilsweise zu den Publishern irgendwie Geld ab oder so und dann kann man sich bestimmt gut fühlen oder so. Aber es ist halt ein bisschen komisch.
There is no indication of when we can expect to see the beta.
Das ist ein gutes Zeichen, oder? Das heißt, es kommt auf jeden
Man
Fall.
Man weiß bald. Überhaupt gar nicht, ob es kommt.
Übernächstes Release dann. Genau, also es soll dann irgendwie ist quasi so ein, du bezahlst alle deine Newsseiten so ein Stück weit mit diesen $5 und das ist quasi die Idee von Mozilla, ob die damit durchkommen, ist ja noch eine andere Frage. Oder ob die da genug weiß ich nicht, Verträge oder sowas machen dann mit den News-Outlets.
Ja, sie können ja nicht mit allen Verträge schließen. Also das ist, glaube ich, schon mal die große Schwierigkeit dabei, dass du zwar irgendeinen News-Stream dann bekommst, aber wahrscheinlich nicht den du gerne hättest.
Das klingt so ein bisschen nach dem Flutter-Ansatz, oder? Wo du halt irgendwie so einen fixen Betrag hast und dann binden die Seiten halt irgend so einen Tag ein. Und dann bekommen sie halt alle am Schluss ein bisschen Geld.
Ja, so und du meinst, weil es Mozilla ist, könnte sich für die News-Anbieter dann tatsächlich lohnen, ja?
Ja, das Problem, was ich da halt ein bisschen sehe, 5er im Monat ist vermutlich ein bisschen wenig Geld, aber sie können natürlich auch nicht hingehen und sagen, was das dann wirklich kosten würde.
Ja, vielleicht ist irgendwie so dieses Humble Bundle, dass du quasi netterweise, ich weiß auch gar nicht, wie viel dein Klick dann wert ist, wenn du auf die Newsseite gehst, wenn du Werbung gucken würdest. Das ist ja auch immer die Frage quasi, ob du quasi mehr als $5 im Monat wert bist, wenn du normalen News liest und dir Werbung, also Leute, die sich dann halt Werbung angucken, ja, das ist halt das Thema, ja. Irgendjemand muss ja, irgendwie funktioniert das ja mit dieser Werbung und irgendwelche Leute sehen ja auch diese Werbung und irgendjemand klickt dann auch noch auf Werbung. Ja. Also quasi diese drei Sachen passieren ja aus irgendeinem Grund, den ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber das muss ja klappen, ansonsten wird es ja nicht gemacht werden. Darum geht's ja.
Ja, aber es klappt halt so schlecht, dass die Werbung so unglaublich penetrant werden muss.
Ja.
Also es klappt ja nicht gut, ansonsten wäre die Werbung ja nicht so nervig.
Keine Ahnung,
Problem ist ja auch, die Werbung konkurrenziert halt mit der anderen Werbung auf der Seite und da muss halt jeder hervorstechen und ich glaube, das ist einfach viel Geld da, aber der Effekt ist halt irgendwie nicht Es gibt halt einfach viele Firmen, die viel Geld verbrennen und viel Geld verbrennen können für so ein Kram, weil sie halt einfach ein Werbebudget haben. Aber effektiv bringen.
Das ist das Tragische an diesem ganzen Werbekomplex, oder? Also, dass man tatsächlich davon reden muss, dass da Geld verbrannt wird. Und eigentlich sollte es sich keine Firma leisten können, Geld zu verbrennen. Und effektiv tut sie es doch. Weil es alle tun.
Ja. Und wenn es alle tun, muss es gut sein.
Zu viele Firmen können sich das halt leisten, dass sie halt irgendwie.
Ja, genau. Aber sie können sich auch deswegen, weil alle es tun, weil sie dann im Wettbewerb eben keinen Nachteil haben, sondern alle haben diesen Nachteil, dass sie da viel Geld rausschmeißen müssen, weil sie nicht genau die zielgerichtet einsetzen können, die Cash Moneys.
Meint ihr, dass es sich wirklich für keinen Fall lohnt? Weil irgendwie, also ich stelle mir ja vor,
dass... Doch, über die Masse lohnt sich das, aber es ist verhältnismäßig teuer, den Effekt zu erzielen, den du erzielen willst.
Also keine Ahnung, vielleicht haben wir da auch ein bisschen eine einfache Sicht drauf, weil wir halt irgendwie von uns ein bisschen auf den Rest schließen und irgendwie es halt einfach ganz viele Leute gibt, die die Werbung tatsächlich klicken und tatsächlich irgendwie Umsatz dann wieder für die Firmen generieren. Das, ja, kann natürlich sein.
Das kann natürlich sein, ja. Ja, gut. Genau, das war quasi eine positive News. Kommen wir direkt zu der nächsten positiven News. Haben wir irgendwas Positives noch in den News jetzt drin? Ich würde gerne was Positives vorziehen, oder?
Irgendwas Positives?
Ja, ja,
also, komm, hier, ich okay, zieh was vor. Zieh was vor. Und zwar hier dieses Jekyll.
Ah, Jekyll. Erzähl mir mehr über Jekyll. Was ist
genau,
das?
Genau, Jekyll ist dieser Static Site Generator, geschrieben in Ruby. Mhm. Und es gibt jetzt mittlerweile auch schon wieder ein bisschen länger, aber es gibt jetzt die 4.0 Release davon. Mhm. Und mein Blog zum Beispiel ist immer noch mit Jekyll gebaut, noch nicht mit 4.0. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Und es soll wohl nochmal ein rechtes Stück schneller geworden sein als ihr letztes Release. Sie haben ein bisschen aufgeräumt und Dinge wie Red Carpet und R-Discount und Pigments und so rausgeworfen. Sie haben Markdown Engine geupdatet.
Okay. Wer benutzt nochmal Jekyll alles? Das ist was von GitHub für GitHub Pages benutzt wird, oder?
Genau, GitHub Pages sind, glaube ich, auch immer noch standardmäßig mit Jekyll gebaut. Ich weiß gar nicht, ob du da mittlerweile auch andere Dinge tun kannst.
Ja, du kannst ja immer irgendwie HTML rausrendern
also und
das dann hochpushen. Das
geht ja. HTML, du kannst natürlich immer einfach nur die Hosting-Funktionalität benutzen. Aber wenn du wirklich so ein bisschen mehr oder weniger halt Static Site Generator dynamisch Dinge haben willst, dann musst du, glaube ich, immer noch Jekyll nehmen. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ganz gut. Und genau, davon gibt's jetzt die 4.0. Und auch ganz wichtig, weil Markus hier ist.
Ja, da passend dazu gibt's natürlich auch ein ASCII-Doc-Plugin oder ASCII-Doctor für Jekyll 4.0. Kompatibel mit Jekyll 4.0, so dass man nicht gezwungen ist, das Ganze mit Markdown zu machen, sondern das in einer wunderbaren ASCII-Doc-Syntax machen kann und viel mehr Spaß beim Schreiben von den Dokumenten hat.
Ja, weil genau, Dokumente schreiben so ja normalerweise auch schon eher nicht so viel Spaß ist, aber dann ein bisschen mehr.
Oder? Nicht ein bisschen mehr nicht so viel Spaß, sondern es ist ein bisschen weniger nicht so viel Spaß. Also es ist mehr Spaß.
Okay,
nice. Naja.
Okay. Mehr Spaß, ja.
Mehr Spaß.
Und wenn man quasi keinen Spaß vorher hat, hat man ein bisschen mehr Spaß.
Ich würde mal sagen, mit ASCII-Doctor hat man einfach anderen Spaß.
Mhm. Der Unterschied gefällt mir nicht. Lass mal weitergehen zur nächsten.
Positiv News. Wir wollten nur positiv sein heute.
Ja, ich meine, da ist ja durchaus was Positives dran, was jetzt nächstes steht.
Okay, mach mal bitte den Übergang.
Also Wi-Fi? Wir rollen das von hinten auf. Wir sagen erstmal, was Sache ist, und zwar Wi-Fi ist kaputt. Das wussten wir. Jetzt ist Wi-Fi auch noch auf dem ESP8266 und dem ESP32 kaputt. Das Gute ist ja, wir wissen jetzt, dass es kaputt ist und können damit umgehen.
Das heißt, jetzt müssen quasi alle Internet of Things Dinge ihre Geräte updaten, was garantiert niemals passieren wird. Das ist quasi diese IoT-Geräte.
Erzähl doch erstmal, wie hart kaputt ist das
denn? Nicht so schlimm eigentlich. Jemand hat gemerkt, quasi das mit dem ESP8266 bekommst du von Espressif, bekommst du ein Framework dazu, beziehungsweise so ein SDK, mit dem du quasi deine Firmware bauen kannst. Und wenn du das verwendest, dann quasi hast du auch die Firmware für dieses ganze WLAN-Zeug drin. Und die ist in der aktuellen Version, beziehungsweise bis das halt nicht gepatcht, bis zu dem Zeitpunkt, wo es halt gepatcht wurde, ist es kaputt, in dem Sinn, dass ein Angreifer die Möglichkeit hat, von extern dein ESP-Gerät quasi abstürzen zu lassen, indem er ein Overflow in einem Counter provoziert. Und das halt nicht an einer Stelle, sondern an drei verschiedenen Stellen. Das eine ist halt besonders einfach, weil du dann quasi nur ein Paket schicken musst und dann explodiert dein ESP. Und die anderen zwei sind ein bisschen komplizierter. Das Thema ist halt, das ist jetzt gepatcht worden, aber IoT-Geräte, dieses ganze Internet of Things Zeug, ja, irgendwelche Lampen und Knöpfe und so, das ist quasi ich sehe das noch viel weniger zu patchen, oder dass die noch viel weniger gepatcht werden, als zum Beispiel Router. Und ich meine, Router werden schon echt quasi nie gepatcht, ja.
Was muss man denn machen, um zu patchen? Reicht's wirklich die Firmware? Also einfach.
Du musst die komplette Firmware ersetzen.
Ja.
Muss halt erstmal von
deinem. Die spielen nur ihr Skript auf. Ja.
Nee, also du hast ja, in den meisten Fällen ist es ja so, dass du irgendwie User-Daten dann nachlädst. Ja. Und die werden dann ausgeführt, aber du musst quasi das komplette Ding ersetzen.
Also ja, das meine ich, ja. Die meisten Leute spielen nur das, was sie programmiert haben, auf und ersetzen nicht die Firmware. Ja.
Genau. Und das ist halt dann. Das ist dann halt problematisch. Und damit du das machen kannst, brauchst du quasi so ein Gerät, was sich so remote updaten lässt, und zwar den kompletten Code. Also nicht nur den User-Teil oder die Konfiguration oder so, sondern das komplette Gerät muss sich neu updaten lassen. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du quasi dein Teil, also dann musst du quasi damit leben, dass es für immer hackbar ist.
Genau, wir können das ja aber jetzt positiv sehen und sagen, die Hardware zumindest ist nicht kaputt. Man kann es mit Software lösen.
Man kann das Problem mit Software lösen, genau. Die Hardware ist immer noch cool.
Genau. Man muss die Dinge halt einfach wieder mal neu flashen.
Und zwar alle deine Geräte.
Darum sind meine ja auch in der Schublade und nicht am Strom. Und nicht, weil ich keine Zeit habe, was zu machen.
Ja, oder du musst
aus Sicherheitsgründen.
Ja, oder du musst quasi die Geräte so isolieren in deinem eigenen separaten WLAN, was halt nur mit deinem, mit deinem eigenen Home Automation Server spricht, anstatt quasi mit dem Internet. Und da halt dann auch nur die entsprechenden Netzwerkseparierungen durchführen, dass da halt die Geräte auch nicht rauskommen können. Das ist natürlich nicht ganz trivial für alle Leute, die solche, so eine Lampe, die man halt per WLAN steuern kann, gekauft haben. Aber es gibt die Möglichkeit. Genau, ESP8266 sind auch die Chips, die schon in wirklich vielen Geräten, vielen Internet of Things Geräten drin sind. Was halt ein bisschen blöd macht. Also ganz viel aus China halt. Und ja, wenn du so eine Philips Hue hast, dann ist da halt kein ESP drin, aber wenn du so ein China Sonoff Gerät hast oder so, dann ist da ein ESP drin. Und da muss man sich dann halt unglücklicherweise drum kümmern oder man muss quasi das Risiko übernehmen. Zu Hause kann man sich das ja irgendwie vorstellen noch, dass da, dass man da nicht so das mega Ziel ist, wenn du nicht gerade bei der NSA arbeitest oder so oder beim BND oder bei der Polizei oder bei der Feuerwehr oder bei der bei irgendeinem großen IT-Unternehmen. Also quasi einige Leute. Aber bei was soll ich gerade sagen? Ja, also ja, ihr müsst halt updaten.
Ja.
Hilft oder nichts. Halt eure Firmware selber bauen, je nachdem, wie weit ihr da quasi das selber in der Hand habt.
Firmware bauen sollte jeder können. Mhm. Ich glaube,
ja,
Firmware
so wie Kernel
ja,
selber
ja.
mal bauen. Ja, das ja. muss man
mal. Ich finde auch diese politische Forderung, jeder sollte mal gelernt haben, was Programmieren ist, die ist viel zu niedrig angesetzt.
Ja.
Jeder sollte Kernel hacken können.
Jeder sollte mal Arch Linux installieren.
Ja, jeder sollte auch mal sein eigenes Kernel-Modul geschrieben haben. Jeder sollte mal seinen eigenen WLAN-Treiber geschrieben haben.
Ja, viel besser. Es muss zur Pflicht werden, in der Schule sein eigenes Kernel-Modul zu schreiben und den Rest seines Lebens zu maintainen.
Ja, das stimmt. Genau, das muss jetzt auf GitHub hochgeladen werden.
Nicht okay.
Doch, doch, doch. Jeder muss Maintainer werden, finde ich super. Ja, das ist dieses Hello World, Kernel-Modul. Das haben leider jetzt 20 Firmen in Production. Weil das besonders gut für irgendwelche Timing-Sachen benutzt werden kann. Und jetzt wirst du es halt maintain. Und wenn dann hier irgendeine at ibm.com dich anfragt, dass du mal das neue Version releasen kannst, dann musst du es machen. Ja, da kannst du kein Bailout machen. Weil das steht in deinem Vertrag mit Deutschland.
Genau, das steht in der Geburtsurkunde im Kleingedruckten.
Ja, das ist in deiner Steuernummer AGBs. Da steht es mit drin. Da wird deine Steuernummer, deine Steueridentifikationsnummer direkt mit deinem GitHub-Konto verknüpft. Und dann kommen sie direkt, wenn du aufgehört hast, das zu maintain. Das kostet dann nämlich. Jedes Jahr musst du nämlich extra Steuern bezahlen. Zack.
Ja, es ist super. Es ist, ich glaube, das ist das Zukunftsmodell.
Ja, aber das Gute ist ja, du hast dann jetzt auch die Möglichkeit, deine Kernel-Module in Rust zu schreiben und das ist ja die super Zukunft und dann ist ja alles überhaupt kein Problem mehr.
Ja, da kann man dann auch schreiben und behaupten, man hätte es maintained, einfach weil es 20 Jahre lang funktioniert hat.
Mhm, genau, und Rust lieben die Leute, da muss man auch nicht so viel machen, weil alle wissen nur, dass Rust gut ist, aber keiner benutzt es wirklich, was du gemacht hast. Ja, das ist sehr praktisch.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher.
Aha.
Das geht irgendwie schon zu sehr.
Du kannst halt alle Dinge, die du vorher mit C verkrepelt machen konntest, kannst du jetzt halt in Rust machen.
Verkrepelt
und es halt genau, und es ist halt, also ich meine, was halt schwierig ist, jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, wir schreiben jetzt einen ganzen Kernel in Rust. Das passiert zwar auch.
Das hat doch einer gemacht hier aus
Genau, den gibt's und sie arbeiten da dran, aber das ist so ein bisschen, naja, weiß ich nicht, ob da wirklich, das ist halt nicht so ganz einfach. Was aber halt verhältnismäßig einfach ist, ist das, was sie hier ja vorschlagen, dass man einfach halt gewisse Teile Kernel irgendwelche Kernel-Module beispielsweise in Rust schreibt. Mhm. Und da sehe ich das schon, weil du halt irgendwie dann Rust ist noch nicht ganz da, es fehlen noch so 2-3 Dinge.
Was fehlt denn noch genau?
Was war's genau? Ich glaube, da waren so Dinge wie irgendwie, wenn du zum Teil Bit-Manipulation machen möchtest, ist das in Rust noch ein bisschen so umständlich oder fast nicht möglich oder du musst immer wieder in einen Unsafe-Mode gehen und so, was ein bisschen doof ist. Mhm. Und es waren, glaube ich, sonst noch ein paar Dinge. Aber ich glaube, wenn sie, also an Rust wird ja auch noch sehr aktiv gearbeitet, wenn sie das irgendwie noch reinbekommen, dann ist das halt wirklich eine Alternative, dass du sagst, du schreibst deinen Treiber halt irgendwie in Rust und anstelle von irgendwie C, wo du dann halt einfach sehr viel mehr Fehler machen kannst. Mhm. Aber es macht halt keinen Sinn, den C-Code, der jetzt funktioniert, irgendwie in Rust umzuschreiben.
Nicht?
Das sehe ich halt irgendwie nicht ganz. Nee, weil es funktioniert jetzt halt schnell und Ja, aber das Problem ist, C-Code ist halt irgendwann auch sicher. Nachdem du den 10 Jahre in Production hattest und irgendwie, keine Ahnung, wie viele Dinge gefixt hast, ist er halt irgendwann auch sicher und gut.
Ja, wenn er, genau, wenn er dann isoliert in diesem System läuft schon. Der Punkt mit dem Kernel ist ja aber, dass der ständig in einem neuen, in einer neuen Umgebung läuft. Und du diese neu reinkommenden Seiteneffekte echt schwer im Griff hast. Und das soll angeblich doch mit Rust sehr viel einfacher sein.
Ja, aber also solange dein Interface ja stabil ist und dein ja, also ich meine, es ändert sich halt irgendwie nicht alles. Das ist halt so.
Mhm.
Ich glaube, das macht schon Sinn, das halt auf was Bestehendem aufzubauen und Dinge, die halt neu sind, in Rust zu schreiben und die alten Dinge, ja, wenn sie halt. Also C-Code ist ja nicht per se schlecht. Man kann ja auch sicheres C schreiben, das ist ja irgendwie nicht so. Es geht halt.
So klingt halt Zustimmung.
Wenn du genug Zeit und genug Geld investierst, dann ist es halt irgendwann auch gut. Aber es braucht halt einfach viel mehr als irgendwie.
Citation needed.
In Rust.
Ich glaube nicht, dass man sicheren C-Code schreiben kann.
Naja, also ich meine, so sicher wie du allen anderen Code schreiben kannst. Ich meine, kaputt ist alles. Du kannst irgendwie immer alles kaputt machen, wenn du nur genug willst.
Auch Rust? Ich habe gedacht, das musste man in Unsafe-Mode gehen, damit es kaputt geht.
Ja, ich glaube, du bekommst das auch irgendwie kaputt, wenn es im Safe-Mode ist.
Meinst du?
Weil es halt irgendwie sind so Software und Computer und wenn, selbst wenn dein Programm perfekt ist, dann ist irgendwie die CPU, die dann über Predictive Execution irgendwelche Dinge leakt oder so. Ach, Mann, das ist halt, ja, ist halt alles ein bisschen kaputt.
Du bist immer gearscht.
Genau, aber ich glaube schon, dass man, also ich meine, wenn man zum Beispiel schaut, wie sie bei OpenBSD C-Code schreiben, man kann schon besser oder schlechter C-Code schreiben. Okay. Dass es irgendwie perfekt sicher ist, ja.
Das erwartet auch niemand dann an der Stelle, meinst du?
Das irgendwie glaube ich nie. Also das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Man kann es halt irgendwie besser oder schlechter machen.
Mhm.
Und es kann halt schwieriger oder einfacher sein und man sollte, glaube ich, halt versuchen, es so einfach wie möglich und so sicher wie möglich irgendwie hinzubekommen.
Mhm.
Ich glaube, Rust kann da ein Schritt in die richtige Richtung sein.
Okay. Yo. Das heißt quasi die Zukunft, alles in Rust, alle können Module in Rust schreiben, wenn du Neues bauen musst, unglücklicherweise, weil du eine arme Socke bist, irgendwo bei
einem Embedded Trader. Weil wir gesagt haben, Trader, du bist auf die Welt gekommen und du musst jetzt Maintainer werden. Und
ja, von einem Hello World können wir
schreiben und maintain.
Genau, und dann hast du die Auswahl zwischen Rust und C, dann kannst du dich für Rust entscheiden.
Genau.
Das ist gut. Dann hast du wenigstens da, hast du da die Möglichkeit, dich wenigstens zu entscheiden. Ja.
Du machst aber ganz schön viele Zugeständnisse. Die Leute sollen auch die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden. Ist nicht Entscheidung ein Fluch unserer Gesellschaft? Oder wollen wir lieber darüber reden, was eigentlich mit Convert Data Exfiltration über Router Timing gemeint ist?
Ja, da können wir gut drüber reden auf jeden Fall.
Zweites.
Das erste, das ist zu einfach. Das kann man zu einfach lösen. Das zweite ist ein viel, viel komplizierteres Thema. Eigentlich nicht so kompliziert. Es geht darum, es geht ein Artikel von Bleeping Computer, der eine Art von Data Exfiltration über Netzwerkgrenzen, also über Isolationsgrenzen hinweg beschreibt. Und hier geht es darum, dass du einen Router hast, der hat irgendwie zwei Netzwerke aufgespannt, einmal das Gäste-WLAN und einmal das Host-WLAN. Du hast in dem Host-WLAN oder in dem Host-Netzwerk hast du ein Gerät, was mit dem Internet verbunden ist, aber das hat keine juicy Daten. In dem Gäste-WLAN hast du irgendein irgendein Gerät, was Daten einsammeln kann, und das möchte die jetzt gerne übertragen. Aber das Problem ist, es ist nicht am Internet, mit dem Internet verbunden, aber es ist über den Router indirekt mit dem anderen Gerät verbunden. Und jetzt halt die Frage, wie kriegt man die Daten von dem einen Gerät auf das andere, obwohl das Netzwerk selber eigentlich isoliert sein sollte. Und die Antwort ist Timing-Angriffe. Timing so wie quasi diese ganzen anderen fiesen CPU-Sachen, nur halt jetzt auf Netzwerkbasis. Das heißt, die Grundidee ist es quasi, du hast ein Gerät, was Daten versenden will, das nimmt irgendwie Einfluss auf den Router, auf den Plaster-Router, und sorgt dafür, dass dieses Gerät langsamer wird oder dass das halt langsamer reagiert. Und dann hast du ein anderes Gerät, was auf diese Verlangsamung von dem Router achtet und quasi daraus Rückschlüsse auf die Daten, die es dann erhalten soll, nehmen kann. Und so hast du quasi, wenn du es jetzt gut anstellst, wie das hier quasi in dem Artikel mal ein bisschen beschrieben ist, was man da machen kann, hast du die Möglichkeit, über die Isolationsgrenzen hinweg Daten auszutauschen. Und das ist natürlich was man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man solche Netzwerkisolationsdinge baut, zum Beispiel in einem Atomkraftwerk oder weiß ich nicht, in irgendwelchen anderen Hochsicherheitsanlagen, dass man hier darauf achtet, dass eine Netzwerkisolation gegebenenfalls trotzdem überwunden werden kann über Timing-Angriffe, also über quasi eine Verlangsamung von den Geräten, die das Netzwerk bereitstellen, weil dass man ja solche Sachen halt leicht mal aus dem Auge verliert. Ist das eine gute Auffrischung, beziehungsweise gibt einen guten Überblick, was sich denn Leute schon so überlegt haben. Passend dazu gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 CVEs, die genau diesen Angriff quasi beschreiben und wie der funktioniert auf verschiedenen Geräten. Also alles relativ frisches Research auf verschiedenen Plaster-Routern ist es gezeigt worden. Das funktioniert wahrscheinlich auf verschiedenen anderen Geräten dann auch. Und ja, das ist quasi aktuelle Research in Data Exfiltration. Auch mal ganz nett zu lesen. Und es ist gut geschrieben mit Bildern und so. Bilder sind ja eh immer eine gute Sache.
Das sind jetzt aber alles so Plastroute. Das sind alles nicht so Dinger, die man hernimmt, wenn man
ja
irgendwie ernsthaft. Es wäre jetzt interessant, wenn sie auch irgendwie
ein Cisco irgendwas Router genommen hätten.
So ein Cisco Router noch genommen hätten und gezeigt hätten, ja, hier geht's irgendwie nicht oder es geht halt eben auch.
Ja, das wäre noch eine ganz nette Sache gewesen, aber ich denke nicht, dass irgendwas dagegen spricht, den gleichen Angriff auch zu fahren. Also
ich sehe jetzt auch nicht, warum das nicht gehen sollte, aber vielleicht hat man da daran gedacht.
Not work. This method does not work. On all tested routers, achso, nee, das ist irgendwas anderes, nee, also quasi eine Verlangsamung von der Control Plane ist, denke ich, in vielen Fällen möglich. Und wenn man diese Verlangsamung dann auch messen kann, dann hat man natürlich auch schon wieder die Möglichkeit, Daten zu übertragen, auch wenn es langsamer ist. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich mache jetzt für eine Sekunde mache ich den Router langsam und das ist quasi eine 1, und wenn der eine Sekunde nicht langsam ist, dann ist das eine 0, dann hat man ja quasi schon die Möglichkeit, Daten, auch wenn es sehr langsam ist, übertragen zu können. Genau, das zeigt jetzt ein bisschen mehr sophisticated, also quasi ein bisschen mehr erweiterte Angriffe über genau verschiedene Kanäle, die sie da aufgezeigt haben. Aber prinzipiell sollte das eigentlich immer eine gute Möglichkeit geben. Jo.
Cool.
So, was haben wir hier? Ich weiß gar nicht, ob die Sachen jetzt alt sind oder neu. Ich war so lange nicht mehr dabei. Tja. Ich weiß nicht, ob ich das schon angesprochen habe.
Also wir hören dir ja ab und zu auch zu. Wir würden dich schon bremsen,
glaube ich. Okay, alles klar.
Ja, manchmal. Wenn wir uns nicht mehr dran erinnern, dann ist ja gut. Dann können wir ja gut nochmal drüber sprechen.
Okay. Hier geht's in dem Artikel vom 24.8. Ah, das passt. Das ist gerade mal eine Woche her. Oder anderthalb. Es geht darum, um einen Researcher namens Night Fox, der eine Möglichkeit gefunden hat, aus einer QEMU VM, also quasi aus einer Virtualisierungsumgebung, auszubrechen. Und zwar über das quasi QEMU User Network, oder wie heißt es? Ja, also dieses
Network Bridge,
oder? Genau, dieses Netzwerk, ich glaube Nothing, was standardmäßig aktiviert ist. Und das funktioniert so, dass eine bestimmte Netzwerkfunktionalität standardmäßig aktiviert ist, wenn du die bei QEMU quasi ein Netzwerk hochfährst, und dort hast du die Möglichkeit, dort gibt es quasi die Möglichkeit, über irgendeinen Flag oder über irgendeinen, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber es hängt mit Network Address Translation zusammen, hast du die Möglichkeit, aus der VM auszubrechen, indem du dort irgendwelche, ach komm, Overflow, bestimmt Overflow. Ja, hier, over the heap. Sorry. Ich hab's nicht gelesen. Aber ich fand's gut.
Aber es sieht nach C-Code aus. Und
es sieht sehr, sehr gefährlich aus.
Mit Rust wäre das bestimmt nicht passiert.
Mit Rust wäre das nicht passiert,
vielleicht.
Genau. Hätte man dieses QEMU-Netzwerk-Schissel mit Rust gebaut, dann wäre das bestimmt nicht passiert. Es ist aber wunderbar zusammengeschrieben und voll toll. Und am Ende gibt's ein Video, dass es funktioniert. Und das ist ja wohl das Wichtigste.
Also wird QEMU denn für was anderes benutzt, außer für einen Android-Emulator? Also lassen Leute da drin echt Dinge laufen, die unbedingt
nicht hier bleiben müssen? Oder? LibVirt, QEMU
ist LibVirt so. Ist QEMU?
Ja, echt? LibVirt benutzt QEMU, klar.
Ah.
Also standmäßig. Ich meine, LibVirt kann bestimmt ganz viele andere Sachen, aber niemand anders benutzt es so. Nee, ist doch so, oder?
KVM hätte ich jetzt gedacht, genau, ja, aber hier stimmt.
Ja, QEMU, KVM QEMU ist quasi, das passt schon zusammen, also das sind, KVM, QEMU ist dieses, diese Combination. QEMU ist der Emulator und KVM ist der Hypervisor.
Ja. Und einfach nur noch Container machen.
Einfach mehr Container ineinander stopfen.
Einfach alles in Docker.
Einfach alles in Docker, da hast du nämlich ganz andere Probleme.
Zack. Genau.
Docker.
Dann hast du dieses Problem nicht, dafür andere.
Ja, du musst lernen, Kubernetes zu installieren.
Nee. Keine Lust.
Gut. Jetzt keine Überleitung für
das, komm, was da versuch kommt. Versuch eine Überleitung.
Komm, Markus, getrau dich, versuch eine Überleitung.
Genau.
Okay, also wenn schon keiner QEMU oder jeder QEMU für Virtualisierung benutzt, dann wird's halt auch ganz schön laut in Paris.
What? Ah, ja.
Und um das zu verhindern, haben wir jetzt in Paris ein Lärmradar stehen.
Okay, also das war ein bisschen holprig, muss ich sagen.
Ich hätte ja eher was gesagt, wie ich habe einen Artikel auch nicht gelesen.
Ja, das hätte
aber es geht irgendwie um Lärm und Paris.
Also ja. Ich habe tatsächlich die Schlagzeile und den Artikel, also nicht diesen, einen anderen dazu gelesen.
Aha.
Und die Pariser scheinen so ein bisschen drauf zu sein, wie so die Leute, die in den Schwarzwälder Dörfern wohnen, die sich darüber beschweren, dass am Wochenende ab und zu mal Motorräder durch ihr Dorf fahren. Nur, dass die Pariser jetzt so krass drauf sind, dass sie jetzt lustige Dinge in ihrer Stadt aufhängen, die den Lärmpegel messen. Und diese Dinge sind außerdem auch eine Kamera, die aufnehmen können, wer diesen Lärm gemacht hat.
Ich finde es nice.
Sie beabsichtigen damit, Tickets für Lärmbelästigung zu verteilen.
Ich finde das einfach so die allerbeste Sache. Das kriegt von mir +1 und ein Like.
Das ist natürlich ein sneaky way, um irgendwie so Totalüberwachung einzuführen. So, ja, wir machen das nur für Lärm und ja, wir werden nur Leute filmen, die zu laut sind. Ah, alle Leute werden filmen.
Ja, aber das kannst du mit Überwachung, mit diesen ganzen Radar-Schnellfahrkameras genauso sagen. Oder?
Diese Mautdinger?
Nee, ja auch.
Ja,
ich habe gedacht, einfach normal, so Blitzerteile, die können ja auch die ganze Zeit Fotos machen.
Ja, aber die sind ja...
Die sind auch so aufgehangen, oder?
Die machen aber kein... Also ja, es hängen überall Kameras. Das ist eigentlich das Problem. Es hängen halt überall Kameras.
Ja.
So, und du weißt halt, du siehst von außen nicht, was sie tun. Hm. So, aber also grundsätzlich die Motivation finde ich auch cool. In der Wohnung, wo ich vorher gewohnt habe, das war in so einem Block im Stadtzentrum. Und an Wochenenden sind die Leute, die Spaß am Autos aufmotzen, haben immer rundherum diesen Block gefahren. Also so von 7 Uhr bis 23 Uhr und manchmal auch bis nachts um 2. Und das war echt nicht cool. Ja.
Mhm. Du hast also an der Bahnhofsrunde gewohnt.
Bahnhofsrunde.
Was? Ich glaube, das heißt so, also zumindest bei uns. Ist das die Bahnhofsrunde? Weil das sind halt, das ist halt da, wo die Leute dann rundherum fahren.
Ja.
Ist halt, um zu zeigen, dass sie ein neues Auto haben.
Ja. Ich fand's ja ganz cool. In USA war ich bei in der Nähe von Chicago und da gab's auch so eine kleine Stadt. Und da gab es eine No-Cruise-Area, was quasi die eine lange Straße durch die Stadt war, beziehungsweise, also sie war gar nicht so lang, ja, sie war vielleicht 200 Meter oder so, aber da durftest du nicht cruisen. Das war nicht auf jeden Fall sehr witzig. Und das heißt, also quasi, wenn die sowas gemacht haben, heißt es ja, dass sie davor das übertriebene Problem hatten mit irgendwelchen langsam fahrenden Autos, die da halt durch die Stadt gecruised sind. Ja, also ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache. Ja gut, mehr Kameras ist natürlich immer doof, aber ich sehe das eher so wie so Blitzer, quasi nur für Lautstärkeblitzer. Und der StVO sagt ja, dass oder das StGB, wie heißt dieses Autofahrgesetzbuch Ding sie das hat auf jeden Fall, da steht drin, dass du nicht übermäßig Lärm machen darfst mit deinem Auto, wenn du fährst, beziehungsweise mit deinem Motorrad. Und das muss halt jetzt nur noch enforced werden von Panzern. Eigentlich von Panzern. Die sind wahrscheinlich lauter als die Motorräder, aber darum geht's nicht. Kann man da direkt sprengen, die Motorräder. Weil mich nervt es auch. Das ist quasi, das ist alles... Diese Autos werden quasi die ganze Zeit immer leiser und haben immer krassere Bereifungen, dass du die auf jeden Fall nicht mehr hörst, wenn die über die Straße fahren. Und dann hast du halt irgendwelche Mopeds, die halt einfach so übertrieben laut sind, mit irgendwelchen Klappenauspuffteilen oder so.
Ah, die Mopeds sind, also ich hatte jetzt tatsächlich, Mopeds hören zum Beispiel, in der Regel hören die auf, nachts zu fahren, weil Moped fahren bei Dunkelheit ist zum Posen in der Stadt, ja. Posen in der Stadt ist eigentlich das Problem. Ich würde das noch nicht mal auf ein Verkehrsmittel beziehen, sondern Posen in der Stadt und sicher auf dem Land, wenn du in einem Dorf wohnst, wo am Wochenende die Rennstrecke aufgemacht wird, ist das auch ein Problem, das sehe ich auch ein. Aber, in der Stadt ist es mit den Autos das Gleiche. Die Jungs, die da ihre Autos hochtunen und möglichst laut und hier, guck mal, ich habe einen Führerschein und ich kann mir ein Auto leisten, ich will deine Aufmerksamkeit. Das ist so nervig. Aber das hört auch nicht auf. Also ich...
Außer Nachbarn wir haben
in der Regel nicht zu. Hier in der Nachbarschaft gibt es jemanden, der deutlich aus dem Alter raus ist und er meint auch sehr zu posen zu müssen.
Also in wo ich bin quasi umgezogen... Davor haben wir wo gewohnt, wo sich dann jemand 2 oder 3 Monate vorher so einen komischen Harley oder sowas gekauft hat. Und es ist einfach so übertrieben laut. Und quasi sonst ist komplett ruhig, ja. Und dann ist dieser eine Spaß einfach mit seinem knackten Motorrad. Das kann nicht sein, ey. Und genau dafür brauche ich das. Panzer. Quasi auf Lautstärke reagieren und dann sofort schießen. Die können auch diese Dingsgeschosse schießen, diese Tongeschosse, die sie jetzt bei der Bundeswehr zum Testen haben. Das ist kein Problem. Das reicht für die.
Ich glaube, die Dinger, wenn du da getroffen wirst, ist auch nicht so geil.
Ich wollte gerade sagen, in der Tonkugel, die so ein Panzer abschießt, sprengt vielleicht keine 3 Meter Betonwand mehr weg, aber ich will nicht Treffer sein.
Also diese Tongeschosse haben... Ich glaube, das haben die Amis im Irakkrieg von uns gekauft, von Deutschland, weil ihre Hohlladungsgeschosse durch die Panzer durchgeflogen ist. von Irakern, was natürlich nicht so schön ist alles, aber ist aber eine witzige Geschichte. Das heißt, reicht natürlich. Ja, deswegen wäre das quasi meine Möglichkeit. Dann brauchen wir auch keine Kameras, dann brauchen wir nur Menschen, die gucken. Dann haben wir das Problem vielleicht auch geklärt.
Damit klären wir vielleicht auch direkt noch unser Beschäftigungsproblem im Niedriglohnsektor. Wir lassen einfach mehr Leute Bilder angucken. Und beziehungsweise Audiobilder angucken, also Audiokurven.
Ja. Ach so, ja. Genau. Vielleicht kann das auch ein Computer machen. Und dann brauchen wir nur noch Kameras und die können dann auch mit dem Panzer anschießen. Apropos Schießen, bei Linux hast du ja das Problem ab und zu, dass sich dein Computer abschießt und dann nicht mehr reagiert. Und oft hast du dann nur die Möglichkeit zu sehen, ob Computer, ob es denen gut oder schlecht geht, mit dem Load, quasi mit der Average Load, die da quasi irgendwie sagt, ja, der hat irgendwie eine Average Load von 12 oder so. Das ist halt nicht so richtig aussagekräftig. Mit dem Linux-Kernel 5.2 und 4, weiß ich nicht, 4 Punkt, was war das hier? 4.2.0 gibt es jetzt ein neues Feature, das nennt sich Linux Pressure Stall Information, PSI. Und diese Information soll dir mehr Aussage darüber geben, wie es deinem Computer aktuell geht. Das ist dann im /proc/pressure. Gibt es dann quasi einen neuen Ordner und dort kannst du reingucken und dann kannst du sehen, dass du dann drei neue Nodes, eine nämlich Pressure CPU, dann hast du Pressure IO und Pressure Memory und der Artikel, den ich hier verlinkt habe, beschreibt, was das quasi bedeutet. Diese Pressure Stall Information ist eine Information, wie lange Prozesse auf eine, auf zum Beispiel auf CPU oder auf IO warten mussten, bis die quasi weitermachen konnten. Und diese Information kann dir natürlich ein Stück weit besser eine Aussage geben, ob es deinem Computer gut geht oder schlecht. Weil wenn du quasi 8 CPUs hast und 8 Prozesse, die jeweils mit 100% laufen, dann hast du ja eigentlich kein Problem. Das heißt, hier, da wäre die Pressure auch 0. Wenn du jetzt aber einen Kern hast und 10 Prozesse, die was tun wollen, aber nicht drankommen, dann hättest du auf einmal eine Pressure von 9, weil halt nur ein Prozess quasi parallel arbeiten kann, aber 9 immer noch darauf warten. Und genau, das ist quasi die Zukunft von diesen ganzen, wie gut es deinem Computer geht, Information hat eine bessere Aussage meiner Meinung nach als die CPU-Load, die ja quasi irgendwie CPU und IO zusammen vermischt und man weiß nicht genau, was jetzt genau das Problem ist. Und mit Pressure kannst du dann sehen, okay, beim CPU geht's gut, IO geht's aber nicht so gut oder Memory ist leer. Finde ich schön. Finde ich eine schöne Sache.
Klingt gut. Wird's das auch auf BSD geben?
Keine Ahnung, wenn die BSD-Jungs das auch für eine gute Entscheidung finden.
Ja, wenn sie das halt auch implementieren. In ihr Proc-Ding sie. Aber sicher nicht einfach so. Und ja, weiß ich nicht.
Gucken wir.
Das heißt, wenn du hier bei CPU zum Beispiel dann die Averages, dann sollten sie je kleiner, desto weniger Prozesse warten dann auf CPU.
Genau.
Das heißt, je kleiner die Zahl da ist,
desto besser. Und die mappt halt auf 0. Also 0 heißt, keiner wartet. Und 1 heißt, dass du mindestens ein Prozessor hast, der gerade wartet. Und das ist halt besser als bei Load, wo du dann irgendwie eine Load von 8 hast, was dann aber nicht unbedingt heißt, dass deinem Computer schlecht geht. Es kommt dann halt auf die Anzahl der CPUs an und so. Und mit der Pressure hast du dann wirklich eine Aussage, dieser eine Prozess wartet jetzt wirklich, bis er mal drankommen kann in der letzten Zeit halt. Genau, und das ist eine coole Sache.
Voll gut.
So, weiter geht's.
Mit Visa Opt-out, oder?
Ist das jetzt eine Phishing-Seite oder nicht?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also,
Und wir schauen auf eine Internetseite, die, du wolltest gerade sagen, Felix.
Ja. Genau, nee, doch, doch, du hast gut angefangen. Wir schauen auf eine Internetseite, die aussieht wie eine Phishing-Seite, wo du deine Kreditkartennummer eingeben musst. Und die heißt marketingreportoptout.visa.com/opt-out/request.do. Und wie ich das verstanden habe, ist, dass eine Webseite, wenn die echt sein sollte, was ich jetzt immer noch nicht ganz genau sagen kann, wo du die Möglichkeit hast, bei Visa, also ich habe es auch gar nicht gewusst, bei Visa verkauft wohl standardmäßig deine Daten und analysiert die und macht damit dann irgendwie, keine Ahnung, verkauft die direkt.
Ja, an Google, aber doch so. Nur anonymisiert.
Ja, pappalapapp, wir verkaufen deine Daten an irgendwelche Leute, wo du nicht unbedingt eingewilligt hast, dass das passiert.
Ja, hatte ich das nie gewundert, dass die ganzen kostenlosen Kreditkarten, die man eine Zeit lang oder wahrscheinlich immer noch bekommen hat, dass das alles Visa-Karten sind?
Ja, aber es gilt auch für Mastercard. Du hast ja das gleiche Problem.
Aber hat Mastercard eine Opt-out-Seite?
Ja.
Ah, warum ist hier kein Link?
Weil ich das auch gerade erst ergoogelt habe. Aber die sieht nicht ganz so sketchy aus, muss ich ja sagen. Warte, ich mach das mal dazu.
Also es sieht schon, also keine Ahnung, ich könnte es dir jetzt auch nicht sagen, ob das...
Genau, und dort kannst du dann der Datenanalyse, kannst du widersprechen, indem du da deine Mastercard, Maestro-Karte oder Visa-Karte-ID eingibst.
Wobei, vermutlich muss das ja legitim sein, weil es ist ja
auf der
Visa.com.
Visa.com, ja, aber trotzdem, es sieht einfach so sketchy aus. Ich glaube, die machen es mit Absicht, weil die wollen natürlich nicht, dass du ein Opt-out machst. Deswegen machen sie es einfach maximal sketchy.
Wenn du das Zertifikat halt auch anschaust, dann ist es irgendwie, die Organisation ist irgendwie anders geschrieben als in anderen Zertifikaten. Es ist eine Organizational Unit gesetzt, die Opt-out heißt, alles in Caps. Es ist schon
von Digi.
Ich glaube, die machen das schon mit Absicht.
Ich denke auch, ey.
Vielleicht sind es auch einfach Trolle.
Das kann auch sein.
Andererseits, man gibt ja, ich habe erst gedacht, das zweite Eingabefeld wäre für die CVC-Nummer.
Das wäre natürlich der Superpfanne.
Bestätigen Sie diese Transaktion durch.
Genau. Geben Sie noch Ihre nächsten 5 Pins, Ihre nächsten 5 Tanz ein. Ja.
Ah.
Also es sieht schon echt super sketchy aus. Bei der Mastercard ist es besser, weil das ist irgendwie auf der Mastercard-Hauptseite, mastercard.de, Datenschutz, Data Analytics, Opt-out, sieht eher nicht so sketchy aus.
Auf der deutschen Seite?
Mhm. Ja, also auf der Mastercard-Seite.
Ach so. Gibt's denn, genau, dieses Visa, das ist ja visa.com. Gibt's das für visa.de auch?
Weiß ich nicht. Schauen wir.
Bestimmt.
Nee.
Kann es sein, dass sie deine Daten nicht verkaufen, weil sie halt zu Recht Angst haben, dass sie dann verklagt werden in Deutschland? Wegen GDPR und so?
Ich glaube nicht. Denen ist aber scheißegal. Die warten darauf, dass sie verklagt werden.
Yes.
Meinst du, die haben die roten Boxhandschuhe an und sagen, komm doch.
Hat einer mal die Datenschutzerklärung von seiner Kreditkarte gelesen?
Nee. Du schon?
Nee. Aber hier steht auf hna.de steht, dass man das wohl hätte mal machen können, weil da steht dann drin, dass alle deren Daten verkauft werden.
Ja, das gut, dafür musst du das nicht lesen. Also
du meinst, das müsste man eigentlich wissen?
Es war irgendwie ein bisschen klar, oder?
Ich find's nicht in Ordnung.
Nee, das nicht, aber es ist, ich bin jetzt auch nicht wirklich überrascht, dass das passiert.
Also ich glaube, man muss ein Opt-out machen, das hilft alles nichts.
Das ist doch die Motivation für Apple Pay gewesen, hatte ich das immer missverstanden. Das ist doch, dass du dann anonymisiert hinter der wechselnden ID bist, die Apple Pay vergibt.
Ja, aber das ist, glaube ich, nochmal losgelöst von, dass sie deine Daten einfach so noch weitergeben.
Na klar, weil dieses Datenweitergeben
die sehen ja trotzdem doch, dass du mit Apple Pay bei McDonald's bezahlt hast. Und das ist ja das Datum, was sie weitergeben.
Ja. Ja. Aber der Punkt ist ja, du hast halt eine Kartennummer und die ist halt eindeutig und das bist du. Und wenn du jetzt halt regelmäßig da irgendwie deinen Kaffee kaufen gehst, dann kann der Typ, der dir das verkauft, kann halt irgendwie tracken und sagen, ja, das ist immer die gleiche Karte, ist halt immer der gleiche Typ. Und mit Apple Pay hast du ja die Möglichkeit, jedes Mal eine andere Nummer zu haben. Und es sieht halt immer nach einer anderen Karte aus. Das heißt, selbst wenn er da irgendwelche Dinge korrelieren möchte, braucht er halt irgendwie einen zusätzlichen Datenpunkt, wo er dich identifizieren kann. Das heißt, wenn du irgendwie mit deinem Apple Pay Ding zwar zahlst, aber dann irgendwie deine Kundenkarte hinhältst, dann hast du halt auch wieder verloren.
Wir verlieren sowieso immer.
Tja. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen.
Beides nicht gut.
So ist das
so halt. Ich habe hier gerade mal nachgelesen, bei Visa ist es so, dass du das deaktivieren kannst, deine Benutzung von deinen privaten Daten, dass sie weiterverkaufen. Aber nach 5 Jahren musst du es wieder machen.
Konsequent.
Weil die Kartennummer nicht einmalig für sie ausgestellt und gegebenenfalls wiederverwendet werden, wird die Deaktivierung für einen Zeitraum von 5 Jahren beibehalten.
Weil sie können die Deaktivierung ja nicht auf deinem User-Profil machen, was sie ja eh führen, sondern sie machen das auf deiner Karte.
Das ist einfach absolut random. Ja, das ist, hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Die verkaufen nur deine Daten, wovon sie ganz genau wissen, was du gemacht hast. Aber das kann man natürlich nur 5 Jahre machen, weil man weiß ja nie, was dann passiert. Es könnte alles passieren.
Ah, unglaublich.
Ja. Wenn sich die Kartennummer nach diesen 5 Jahren nicht geändert hat, müssen sie ihre Deaktivierung erneut einrichten. Was ist das für ein Quatsch, ey?
Also schön alle 5 Jahre die Karte verlieren, dann vergiss da auch nicht, dass du...
Vielleicht soll ich es direkt auf die Kreditkarte draufschreiben. Deaktivierung auf die Nutzung der Daten zu deaktivieren. Ja, das ist diese super sketchy Seite. Ist nicht besser geworden, ja. Aber das kommt von deren Datenschutzerklärung, von daher kann ich mal davon ausgehen.
Ja, ja. Das sieht schon okay aus.
Ja. Für Werte von okay.
Ich habe den Link eingefügt, wie man über die deutsche Seite dahin navigiert.
Ja, ah, du hast es auch. Genau, das ist perfekt.
Genau.
Und dann fühlt man sich auch noch ein bisschen dreckig, wenn man da drauf drückt und seine Kreditkartennummer irgendwo eingegeben hat. Und genau, das heißt, man muss das für alle seine Kreditkarten machen.
Die Frage ist auch, was ist jetzt schlimmer, seine Kreditkartennummer hier einzugeben oder dass deine Daten verkauft werden?
Auf jeden Fall, dass meine Daten verkauft werden.
Beides nicht okay. Nein, so kriegst du dann ja den Marker. Ah, er will also nicht, dass man ihn trackt. Jetzt tracken wir ihn mal.
Double Tracking, damit zurückgetrackt, Zacker. Tja. Was haben wir hier noch? Apropos Tracking, Tumblr ist mal wieder verkauft worden. Ich krieg keine Überleitung, sorry. Diesmal aber leider nur für 2% Instagram. Ehemals war es 110% Instagram wert, wo es das erste Mal verkauft wurde, vor ein paar Jahren. Ja, jetzt ist es quasi nur noch 20 Millionen wert, ist verkauft worden an die Mutter oder an die Firma, die oder den WordPress.com gehört. Tumblr ist jetzt quasi WordPress geworden, wenn man so möchte.
Das ist das ja auch ein interessanter Move, weil sie haben ja mit WordPress eigentlich ja so ein Konkurrenzprodukt zu Tumblr. Also ihr WordPress-Angebot ist ja genau sowas, so irgendwie so, du hostest da was oder sie hosten was für dich. Und du kannst da so Bilder und Texte und Dinge teilen und Tumblr macht ja genau auch das.
Ja, so wie alle Social Media Dinge, oder?
Genau, und WordPress hat ja auch versucht, so ein bisschen das Community, wo sie ein bisschen gescheitert sind, wo Tumblr ein bisschen erfolgreicher war, bis dass halt so eine Community entsteht.
Ja, also Tumblr hatte halt diese wunderbar riesige Porn-Community, die sie dann aber ausgesperrt haben.
Genau, die jetzt halt weg ist. Das ist ein bisschen.
Deswegen, ja, also das waren quasi die restlichen 98% waren halt quasi einfach nur Porn, ja. Und jetzt haben sie das halt rausgeworfen und jetzt ist Tumblr halt einfach nur noch ein, ich weiß nicht, ist halt
tot?
Ja, ist tot. Genau, deswegen, es kostet halt nichts mehr. Hättest du dir quasi Taschengeld kaufen können.
Ja. Ja, also ich bin gespannt, was sie
damit jetzt
vorhaben, machen. Damit, ob sie das einfach einstellen und die Leute auf WordPress-Blogs migrieren, die drei, die noch irgendwie Tumblr benutzen.
ja.
Oder ob sie irgendwie Tumblr am Leben halten wollen und irgendwie.
Ja. Die betreiben in Zukunft Tumblr mit WordPress. Das ist ihr Master Move.
Das wäre ein krasser Move.
Irgend sowas. Oder sie bringen WordPress dazu, irgendwie Tumblr zu betreiben. Mhm.
Oder
also ich glaube, das meiste ist halt irgendwie schon in WordPress drin.
Ich denke auch.
Die Funktionalität ist halt irgendwie da, dieses Folgen und so. Ich glaube, irgendwie für dieses WordPress.com haben sie das halt auch versucht, so ein Social Dingsy zu sein.
Mhm. Und jetzt, wo sie Tumblr sind, machen sie einfach Tumblr Press und dann zack, haben sie die guten Sachen von beiden.
Genau, alles mal migrieren und los.
Und
also alles, dafür. Alles, was halt noch da ist. Und das ist ja nicht mehr so viel zu migrieren, weil
sie haben ja schon vorher
den ganzen Porn gelöscht.
Das heißt, all den Porn gelöscht, müssen wir nichts mehr migrieren. Es war eigentlich nur Vorbereitung, dass die gekauft werden können, damit es nicht so viele Server sind. Jetzt ist quasi nur noch ein Raspberry Pi mit einer 2 Terabyte Festplatte dran, wo der ganze Zeug drauf läuft.
Ja. Ja, war nicht so ein guter Move von Verizon da.
Nee, das haben die nicht so richtig nice gemacht.
Tumblr zu kaufen war schon das okay, war schon aber okay. Dann hinzugehen und zu sagen, unsere Community, die posten alle Porn, das finden wir doof.
Und oder das so, findet Amerika doof oder so, ich weiß ja nicht, das war ja bestimmt durch irgendwelche Policies und so, hätte man wahrscheinlich auch was gegen sagen können, aber es war einfach allen Porn zu löschen.
Tja, das haben sie jetzt davon. Haben sie ein paar Instagrams verloren.
Ja, 98% Instagram verloren.
Nicht mehr?
Nee, 20 Millionen zu 1 Milliarde. 2%, oder? Ich hab das versucht vorhin zu rechnen, aber irgendwie war ich.
Naja, sie haben Geld verloren.
Ja, haben Geld verloren, denke ich schon. Aber haben sie ja die ganze Zeit konsequent auch gemacht. Von daher passt es ja. Was haben wir jetzt hier noch? NetBSD.
Hier, genau. NetBSD bekommt Wi-Fi.
Wow, die Zukunft.
Raspberry Pi.
Crazy.
Voll gut. Ja, sonst hat es schon Wi-Fi. Aber auf den Raspberry Pi ist eins der Dinge, die halt noch so gefehlt haben, war, dass du da auf diesem Onboard Bluetooth und Wi-Fi Chip, den du da ja drauf hast, ab einer gewissen, ich glaube ab drei hast du Wi-Fi. Und die Treiber dafür haben halt einfach gefehlt. Also du konntest schon sehr lange halt diese USB-Wi-Fi-Dingsis halt benutzen. Ja. Aber es ist halt irgendwie nicht so cool, wenn du da einen Wi-Fi-Chip drauf hast. Und da hat sich jetzt mal jemand hingesetzt und
hat in Rust mal kurz das Ding hingehakt und jetzt maintaint er das für immer einfach.
Ich glaube, er hat das in C gemacht und maintaint das jetzt von immer und hat sich da irgendwie bei OpenBSD
eingeschleimt.
Beim OpenBSD-Treiber mal ein bisschen abgeschaut und das scheint zu funktionieren.
Ach so, der hat einfach den OpenBSD-Kram gecopy-pastet.
Ja, vielleicht, vermutlich. Also ich nehme an, du musst da halt schon irgendwie ist ein bisschen anderer Kernel und so.
Aber heißt ja schon, hat ja beides BSD im Namen, kann nicht so schwierig sein. Ne?
Ja, war offensichtlich schon nicht ganz einfach, sonst hätte es vermutlich früher schon mal jemand gemacht. Aber jetzt kommt's.
Okay. Vielleicht hat es auch niemand interessiert bis jetzt. Das kann ja auch immer noch sein.
Das, ja, kann natürlich auch sein, weil ich habe zum Beispiel ja auch NetBSD auf meinem Raspi, aber ich
glaube mit Ethernet dran.
Ja, genau, das ist halt Ethernet dran und dann brauche ich kein Wi-Fi, das ist mir halt egal.
Ja. Naja.
Aber es ist schon
ganz ist doch schon cool, ganz nett. Dann hat man wieder ein Feature mehr.
Genau.
Cool. So, was haben wir noch?
Dann hier, genau, das Schweizer Militär. Sie suchen Exploit-Entwickler, also wenn ihr irgendwie
Schweizer seid.
Exploit-Entwickler für, ich glaube, das ist keine Bedingung.
Echt? Wie sieht es aus mit Remote-Arbeit? Nicht in der Schweiz? Trotzdem Schweizer Geld dafür bekommen?
Du brauchst gute Kenntnisse in zwei Amtssprachen.
Deutsch und Schweizerdeutsch, oder?
Passive Kenntnisse in einer dritten Amtssprache sowie aktive Kenntnisse in Englisch. Das heißt, du musst halt irgendwie Deutsch, Französisch und Italienisch sprechen oder so.
Als Exploit-Entwickler, das sind aber jetzt schon Anforderungen. Ah, Google Translate kann man benutzen.
Der Punkt ist halt, du arbeitest halt hier für den Staat und dann musst du solche Dinge tun.
Ja, muss man wahrscheinlich viel reden.
Genau. Die Frage ist halt, warum? Warum sollte man sowas tun?
Was Exploit
sind? Weil du doch, wenn du dem Narrativ dieser Institution glaubst, damit das Gute voranbringst.
Das glaube ich halt nicht. Hier steht halt irgendwie so.
Du entwickelst quasi Cyberwaffen.
Hier, ja. Hier steht halt explizit so Dinge wie Analyse und Reverse Engineering von Software zwecks Auffindung von Schwachstellen und Backdoors. Und ich glaube nicht, dass sie die halt veröffentlichen.
Doch, das ist quasi Schweizer Project Zero.
Aber das Narrativ ist ja, dass sie damit die Bevölkerung vor blöden, bösen Dingen schützen. Also du tust, in ihrem Narrativ tust du ja das 100% Richtige. Wenn du das tust.
Ich frage mich halt, wie man mit Exploits irgendwas schützen kann.
Das ist ein sehr guter Punkt übrigens. Ich hoffe, ich hatte den Link hier reingepastet, wo es darum ging, dass jemand auf den Punkt gebracht hat, dass Hackbacks ins Chaos führen. Das hatte ich eigentlich unten bei den Themen. Aber das war ein Artikel auf Heise. Mhm. Wir sind ja eh fast durch. Also ich ziehe das jetzt mal vor als Thema, das ist unsere Überleitung auf die Themen. Und zwar ist das eine Analyse von einem Oberstleutnant der Bundeswehr selbst tatsächlich.
Oberstleutnant?
Der sagt,
das wichtig?
Ja.
Oberstleutnant?
Doch, das ist schon ziemlich weit oben.
Hat er was zu sagen?
Doch,
ja, also nicht Oberleutnant, sondern Oberstleutnant.
Genau.
aber
du bist dann quasi schon Stab, aber schon ziemlich weit oben irgendwo.
Ja. Und das Spannende ist eben diese Analyse und die Schlussfolgerung davon, dass Hackbacks nicht dazu führen, dass man irgendwie in seine Schranken zurückweist oder irgendwie die Sicherheit erhöht. Und eben diese ganzen Tools, die man dazu einkaufen muss und die Schattenwirtschaft, die man damit forciert, dass es letztendlich alles ins dunkle Chaos führt und nicht dazu, dass man irgendwo in einen Zustand kommt, wo man überlegen wäre oder jemanden, sprich die Bevölkerung, besser geschützt hätte, als dass man das durch grundsätzlich sichere IT-Systeme hätte tun können.
Ja, also es ist halt nicht so ein, wie man es so bei so einem Frontenkrieg irgendwie sich so vorstellen kann, dass man quasi irgendwie gewinnt, sondern es ist quasi einfach nur hin und her alles kaputt die ganze Zeit. Das ist natürlich unpraktisch. Außer man möchte das, dann ist natürlich cool. Wenn du quasi gerne so Chaos stiftest, dann ist es ja eigentlich eine coole Sache, oder? Wenn du so dieses Anarchie-Ding oder sowas verfolgst, vielleicht solltest du dann zur Bundeswehr gehen. Was natürlich irgendwie auch witzig hier wäre. Also bist du dann quasi ein Innentäter? Wenn du nur das tust, was von dir erfordert, was von dir erwartet wird? Das ist halt jetzt die Frage.
Schwierig.
Wartungsaufwendige Einmalwirkmittel mit hoher Proliferationsrisiko. Wow, was man nicht alles sagen kann, ey, das ist echt verrückt. Ja.
Militärsprech ist auch wirklich komisch. Also ich meine, Einmalwirkmittel, Gesundheit.
Einmalwirkmittel ist eine Rakete quasi. Das ist ein Einmalwirkmittel. Und ja, also je nachdem, wie du es halt anstellst, wie du den Exploit verwendest, kann der auch schon öfter mal benutzt werden.
Ja, siehe die Chinesen mit ihren iPhone-Hacks. Also es waren ja offiziell nicht die Chinesen, aber vielleicht doch.
Ja, Wirkmittel ist wirklich so ein Bundeswehrsprech, was quasi einfach nur sagt, quasi ein Ding, was anderes kaputt macht.
Ja.
Oder jemand anderes.
Es ist halt so ein Militärsprech-Euphemismus, ne? Also wir benennen das Böse, was man mit dieser Waffe tun kann, nicht, sondern wir umschreiben es durch blumige Worte, damit sich keiner schlecht fühlen muss.
Und dann ist wieder in Ordnung.
Ja.
Dann ist wieder cool quasi, dass du jemanden erschossen hast. Dass du jemanden zerwürgt hast oder so. Ja, also ich denke auch, dass ja, Hackpacks sind ein problematisches Thema, weil wie gesagt, das denke ich, kann schnell zu einer Eskalation führen, die man halt nicht so gut aufhalten kann, weil ja quasi die Angriffe, wenn du so Sachen hast, die halt komplett vernetzt sind, die können halt auch von überall kommen und du brauchst dann quasi nicht so eine zentrale Stelle, die, und wenn die ausgeschaltet wird, dann geht nicht mehr weiter, sondern geht halt einfach von allen Seiten die ganze Zeit weiter. Und dadurch, dass ja der aktuelle Zustand ist, dass alles kaputt ist die ganze Zeit, also quasi wir reden jede Woche darüber, dass irgendwas wieder in den Arsch gegangen ist, ja, ist es natürlich auch so, dass du viele Sachen werden halt entdeckt oder werden auch entwickelt oder gesucht und werden dann halt nicht öffentlich gemacht. Das, was wir hier quasi an der Oberfläche sehen, ist, denke ich, nur ein ganz kleiner Teil von den ganzen Problemen, die halt gerade die halt gerade so rumgeistern, von denen man halt nichts hört. Und dann, wir gehen ja noch nicht mal von den Sachen aus, wo du dann irgendwo physikalisch hingehen müsstest, um irgendwas zu verbreiten und so. Also so, keine Ahnung, so Kraftwerke oder Urananreicherungsanlagen, wo du da jemanden USB-Stick geben müsstest oder so, sondern das ist ja quasi noch ein anderes Level dann. Ja. Anderer Felix. Willst du zum Militär, um denen zu helfen mit ihrem Hacking?
Unbedingt, Shit. Unbedingt. Ich habe mich da beworben.
Nice. Wie viel Geld gibst du?
Ich warte jetzt. Steht leider nicht, was du zahlst.
Du wartest da quasi, bis sie dir antworten.
Genau, aber ich werde das rausfinden.
Okay, nice. Das ist gut. Und dann quasi hast du da ja dann die Möglichkeit, die Anarchie zu bringen, die
genau,
du dir immer gewünscht hast.
Ich werde da beim Vorstellungsgespräch dann sagen, meine Motivation ist
Anarchie und Chaos.
Anarchie und Chaos, und darum möchte ich hier was beitragen für den Staat.
Ich hab hier einen Artikel auf Heise gelesen, da geht um eine Studie von einem deutschen Oberst, der sagt, das kommt, also bitte stellen Sie mich an.
Anarchie und Chaos, darauf stehe ich. Das ist quasi mein primärer Fokus und nur so, Sie sind eingestellt. Das ist sehr nice. Solche Leute, wie Sie suchen, wie...
Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ja, so im Chaos.
Im Chaos, Anarchie, die wir selber quasi verursacht haben.
Genau.
Kleiner atomares Geplänkel und zack, hast du Mad Max.
Genau, ich möchte Teil des Problems sein.
Ich möchte Teil des Problems sein. Und bei Ihnen bin Sie ich doch dafür genau richtig.
Sie sind eingestellt.
Willkommen beim Problem. Schön. Gibt's da noch irgendwas anderes zu, als außer diese eine News? Nee, oder haben wir nichts mehr? Oder findet irgendjemand Hackpacks gut? Sind ja, gut. Ich google mal ganz kurz nach Hackpacks sind gut.
Hackpacks sind gut.
Eindringliche Warnung gibt's hier nur. Risiken und Nebenwirkungen von Hackpacks. Digitaler Gegenschlag. Mehrheit befürwortet Hackpacks. Guck mal, da finden es Leute gut. Das ist doch nice.
Ja, irgendjemand wirst du schon finden, der es gut findet.
Hier, Seehofer findet es nice.
Surprise, surprise.
Und ja, der hält es für sinnvoll. Und dann Branchenverband Bitkom befürwortet es auch. Die Befragten befürworten es.
Tja.
Und eigentlich ist es eine nice Sache, weil, lass mich kurz mal schauen. Ja, da kann man halt wenigstens mal seine Skills einsetzen. Ist
ja
auch cool.
Ja, wenn man schon so Leute einstellt, dann muss man ja was mit ihnen machen.
Ansonsten schlafen die ja ein und dann verlernen die ja, was sie gemacht haben. Und dann
gehen die in die Privatwirtschaft und so. Und
dann werden die vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, machen die vielleicht noch Geld mit irgendwelchen Bug-Bounties oder so.
Tja.
Und das geht ja nicht.
Das wollen wir nicht.
Cyber-NATO als Lösung, auf jeden Fall.
Cyber-NATO als Lösung, ja.
Cyberbündnis. Ja, man muss groß angelegten Cyberattacken standhalten können und dafür brauchen wir Cyber-Gegenschläge.
Cyber.
Gut, aber manchmal ist es ja auch Motivation,
die News so fertig zu machen. Ja, das
ist
sehr gut. Ja.
Ach so, die News, die willst du noch fertig? Du willst jetzt wirklich
genau
noch? Ja, na
wir
gut.
Haben nämlich noch einen kleinen, können wir ganz kurz machen. Es gibt wieder ein Dell XPS 13 Developer Edition. Das war das XPS 13, drin, wo halt direkt ein Ubuntu vorinstalliert ist und mit Treibern und allem drum und dran, und es funktioniert halt einfach out of the box und du kannst das Ding halt kaufen. Da steht drin, welches das neueste ist, weil das aktuelle Modell gibt's irgendwie immer noch. Mhm. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, weil die Versionsnummern irgendwie super verwirrend sind.
Und warum machen die sowas?
Weiß ich nicht, weil es geht.
Aber warum?
Ja, weil sie das pflegen müssen. Sie hatten schon immer eine schlechtere Versionsbenennung als die Konkurrenz. Da muss man auch beibleiben.
Muss man auch weiter schlecht sein, meinst du?
Ja.
Okay.
Das war schon immer scheiße, das muss scheiße sein.
Scheiße bleiben.
Scheiße bleiben, da können wir nicht Dinge verbessern. Da kommen wir dahin.
Yep. Kommen wir noch vielleicht zu was Besserem.
Genau, und zuerst werden die E5-Modelle rauskommen. Ein bisschen später kann man sich dann auch die E7-Modelle kaufen.
So, und wonach muss ich suchen, um das im deutschen Store zu finden?
Gibt's nicht, gibt's nur in den USA gerade,
oder? Nein, da steht 5. September in die USA und Europa.
Hm, 5. September weiß ist heute. Jetzt musst du erstmal warten, dass bei USA auch 5. September irgendwie die Läden aufmachen oder so.
Ja. Vermutlich nach XPS 13 Developer Edition 7390.
Ja, okay. So einfach ist die Welt leider nicht.
Genau. So. Weiß ich nicht. Vermutlich gibt's das noch nicht.
Keine Ahnung, einfach so zum Mediamarkt gehen und sagen, hier, Entschuldigung, ich hätte gern das.
Ich hätte gern das hier. Nee, du gibst das bei Google ein und dann klickst du auf Shopping und dann steht da, did not match any shopping results.
Okay. Jetzt habe ich das. Welche mit 7390 im Bestellcode gefunden und
aber
da ist
nicht
ein
richtig,
Ubuntu drauf.
Ich habe gedacht, da gibt es zwei verschiedene.
Da ja, muss man ja, aufpassen. Es gibt das, da, man muss aufpassen, genau, man muss aufpassen, welches im Warenkorb liegt.
Das genau, habe ich gelernt, man muss aufpassen.
Ich bin nicht ganz sicher, ob sie auch ein 7390 nicht Developer Edition haben. Das würde mich nicht überraschen. Ich sag's mal so.
Okay.
Nur so als Warnung. Genau, muss man ein bisschen aufpassen, weil das mit Versionsnummern ist irgendwie nicht so ihr Ding.
Ist auch
kompliziert. Aber Developer Edition meint dabei, dass es das mit Ubuntu gibt, oder gibt es da noch andere Besonderheiten?
Genau, nee, das meint, dass es das mit Ubuntu ist und es ist halt der Wi-Fi-Chip und so ist halt, also was viele Laptop-Hersteller ja gerne machen, ist irgendwie, sie haben halt so ein Modell und da ist dann halt irgendwie irgendein Wi-Fi-Stein drauf und der funktioniert mit Linux und dann kaufen das alle und dann plötzlich mitten in der Ding geht ihnen der Wi-Fi-Chip aus und dann bauen sie halt einfach einen anderen ein.
Weil sie eine Erde
mit
gleich.
Windows ist das gar kein Problem und unter Linux hast du dann manchmal, wobei man fairerweise sagen muss, halt auch viel besser geworden unter Linux, weil du mittlerweile auch echt für jeden Scheiß irgendwie Treiber bekommst, die funktionieren.
Das stimmt, ist besser geworden.
Und zwar ziemlich schnell.
Auch mit
eigentlich.
Den Centrino Arch-Chips geht es jetzt ganz gut. Ich habe jetzt auch meine irgendwie, weiß ich nicht, 7 Megabyte oder so pro Sekunde. Da bin ich schon ganz zufrieden mit.
Also ich muss definitiv hier das richtige Modell gefunden haben, weil ich kann es nicht in den Warenkorb legen, geschweige denn konfigurieren. Es ist also so frisch im Shop, dass der Shop noch nicht damit umgehen kann.
Ja, das läuft.
Genau, so, das aber, heißt aber, ich habe ja danach gesucht, um hier so Preistagger in Erfahrung zu bringen. Wenn das hier stimmt, dann liegt das bei 1600 Euro.
Oh, schon ein bisschen mehr Cash Monies.
Und das ist jetzt vermutlich das i5-Modell.
Nee, das ist i7.
Das ist i7. Da steht, dass das erst ab Oktober kommt, aber naja.
Das erklärt, warum ich es nicht in den Warenkorb legen kann.
Aber ja, das könnte ungefähr vom Preis her hinkommen, so im Vergleich zu dem, was sie vorher so gemacht haben. Das ist vermutlich die i7 mit 16.
So, das i5 gibt's nicht mit Ubuntu.
Ui, ui, ui.
Ja, also wenn man es irgendwo kaufen kann, dann kann man es irgendwo kaufen.
Ja.
Sollte man es irgendwo kaufen können. Surprise. Ja, apropos kaufen können. Kann man denn eigentlich kaufen, wenn wir schon die ganze Zeit uns lustig darüber machen, dass Leute Zeug ordentlich maintainen, kann man das ordentlich kaufen?
Genau. Getriggert hat die ganze Diskussion, dass in NPN-Paket Standard, was so ein, ich weiß gar nicht, was es genau macht. Es macht irgendwie so Linting, glaube ich, und so ein Kram. Sie sind da hingegangen und haben gesagt, sie haben so ein Experiment gemacht und da Werbung eingeblendet, jedes Mal, wenn du halt npm install dieses Paket installierst, haben sie im Post-Install-Script haben sie so ein Werbebanner in ASCII ausgeprintet. Mhm. Und wie man erwarten kann, waren die Reaktionen darauf halt
gespalten,
ja. Um es mal sehr neutral positiv auszudrücken.
Ja. Wir haben sich da schon ein bisschen Shitstorm mit eingefangen.
Genau, und irgendwie, ja, hätte man vermutlich vorher wissen können, dass Werbung in der Command Line vielleicht jetzt nicht so der Super Move ist.
Ja, die hätten einfach direkt Bitcoin Miner installieren sollen, die nicht irgendwas nach Standard outprinten. Das hätte wahrscheinlich gereicht.
Genau. Vielleicht.
Das wäre nicht so ein Shitstorm gegeben.
Es wäre nicht so schnell aufgefallen.
Ja. Und die hätten noch ein bisschen Cash-Money gemacht. Wahrscheinlich haben sie mit dem Banner jetzt kein Geld gemacht.
Ja. Wobei eben es ging halt darum, irgendwie so ein Experiment zu machen. Und ich finde, dass das generelle Problem ist halt schon, du hast irgendwie ganz viele Open-Source-Projekte, die von Leuten maintained werden, die halt nicht davon leben können, wenn sie wollen. Obwohl es teilweise halt wirklich
von vielen Leuten auch benutzt wird. Dann, ja.
Open-Source-Projekte sind die von großen Firmen, die viel Geld damit verdienen, eingesetzt werden. Und irgendwie keine Ahnung, was für ein Budget haben. Und darauf was alles... wo sie dann halt basieren, ist dann halt irgendein Typ, der irgendwie noch einen normalen Job nebenbei haben muss, damit er überhaupt irgendwie durchkommt. Und das ist halt irgendwie ein Problem. Und wie man das lösen kann, keine Ahnung. Ihre Idee war jetzt hier, dass man halt irgendwie so eine Werbung in der Celi
anzeigt, ja.
Anzeigt, ist jetzt nicht so gut angekommen. Haben sie das Experiment auch irgendwie eingestellt und gesagt, ja, das war's jetzt mal fürs Erste. Er hat auch einen recht ausführlichen Blogpost geschrieben. Mhm. Und das Problem ist halt da und ist keine Ahnung, wie man das lösen will und das ist halt echt irgendwie nicht einfach.
In dem System ist es extrem schwierig zu lösen, weil du hast halt keinen richtigen Incentive für die Firmen, dass sie Geld dafür ausgeben, dass diese Dinge weiter maintained werden können. Weil sie sind ja extrem froh drum, dass sie für die Software nicht für jedes Kinkelitzchen Wartungskosten zahlen müssen, weil die ist halt kostenlos verfügbar. Und die Konkurrenz macht das auch. Und deswegen, wenn jetzt eine Firma anfängt, für jede Library, die sie nutzen, Lizenz Verträge abzuschließen, dann hat die halt deutlich höhere IT-Kosten als die Konkurrenz und schafft sich dadurch einen künstlichen Nachteil. Und der Vorteil daraus eben, dass sie die Wartung bekommen, den haben sie nicht exklusiv erstmal, weil es ist ja Open-Source-Software und das, was sie bezahlen, geht auch zurück in diese Software. Das heißt, sie finanzieren die Konkurrenz noch mit. Und damit würden sie sich ihr eigenes Grab schaufeln, so dem BWLer-Sprech nach. Und das ist eine extrem schwierige oder eine knifflige Situation, um sie zu lösen. Eigentlich müsste man die Firmen dazu bringen, in einen Open Source Fund einzubezahlen, woraus dann das Maintenance finanziert wird.
Ja, also es gibt ja da auch so ein paar die mir jetzt natürlich so spontan nicht einfallen, aber so, ich glaube, für Python gibt's sowas in die Richtung, für Ruby gibt's, glaube ich, auch sowas in die Richtung, wo sie halt weil es für Firmen halt auch extrem schwierig ist, eine Einzelperson irgendwie zu unterstützen. Selbst wenn sie das wollen, mal irgendwie ja. Von dem ganzen BWLer-Ding abkommen und sagen, das ist ja irgendwie nur doof und es kostet ja nur Geld und das ist ja nur zu unserem Nachteil, ist es halt extrem schwierig, irgendwie zu sehen, okay, diese Person macht jetzt irgendwie das und wir möchten diese Person jetzt irgendwie unterstützen. Das ist irgendwie gar nicht so einfach, dass da überhaupt Geld fließt und wenn da auf der anderen Seite halt irgendwie eine Non-Profit-Organisation oder sowas ist, an die man halt einfach einmal irgendwie großen Betrag geben kann und die das dann verteilt, das ist halt viel einfacher.
Ja.
Und das gibt's auch, aber das funktioniert halt auch nur so beschränkt, sag ich mal.
Also ich hätte das, genau. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Problem, aber wir haben ja schon unsere Lösung vorgestellt. Jeder, der quasi irgendwas mit Computern, nee, eigentlich nach der Grundschule das erste Mal halt so ein Könne-Modul geschrieben, wird halt Maintainer. Und dann brauchen wir auch, also dann ist quasi das über die deutsche, über das deutsche Schulwesen halt gelöst, einfach.
Ja, ja.
Und dann haben wir das Problem nicht mal, dann führen wir das halt noch in der Schweiz ein und dann reicht es ja eigentlich auch schon.
Und da muss quasi auch alle Welt uns so unfassbar dankbar sein.
Mhm. Die sollten uns einfach mit Geld, oh, warte, machen sie schon. Ja, genau, das ist quasi meine Lösung für das Problem. Alle werden Maintainer, fertig.
Ja, genau.
Und Markus, was ist deine Idee?
Nee, Moment, das mit den Maintainern, das hatte ich gesagt.
Ach so, okay, dann ist es unsere beide Idee und dann werden wir reich damit endlich. Ich weiß noch nicht genau wie, aber...
Nee, müssen wir doch gar nicht. Also, weil dann herrscht der Friede, Freude, Eierkuchen und allen geht's gut, dann müssen wir ja gar nicht mehr reich werden. Das ist dann quasi schon unser Reichtum. Ist jetzt vielleicht okay, nicht der materielle Reichtum, den du dir gerade gewünscht hast, aber ist auch schon nicht schlecht.
Vielleicht könnte man auch... wie bei so Sportstars, die haben so Agenten, ja? Und sowas dann für Open Source Developer, quasi bist du der Agent von so einem Rockstar Open Source Developer, den du dann verschiedene Projekte gibst, der bekommt selber nichts, außer quasi die Dankbarkeit von den Leuten, aber du kriegst das Geld. Und dann kriegst du ab und zu so ein paar Sticker oder so von NPM oder was weiß ich, was sich halt diese Open Source Entwickler so wünschen, ja.
Das Modell gibt's schon in der Praxis, es nennt sich Angestelltenverhältnis.
Ah. Nice, vielleicht werde ich sowas. Vielleicht werde ich Angestelltenbesitzer quasi. Landlord.
Fabrikbesitzer.
Okay, nice. Ja, okay, dann wäre ich das ja einfach dann.
Also ich denke, ein großes Problem bei Software ist halt auch, dass man irgendwie selten irgendwie eine emotionale Connection zu dem Ding hat. Ist halt Software.
Ja, selten. Und aber es passiert natürlich schon, wenn Leute für Projekte oder für Zeug evangelisieren, also wenn sie damit andere Leute überzeugen, dann machen die das ja in den meisten Fällen daraus, weil sie davon überzeugt sind, dass es was richtig, richtig Nices ist. Und dann ist es ja schon fast wie eine emotionale Bindung. Oder?
Ja, schon fast, aber halt irgendwie nicht so, dass du dann auch irgendwie bereit bist, Geld dafür zu bezahlen.
Ach so, nee.
Also, weil irgendwie funktioniert das ja auch wenn wir jetzt mal davon weggehen und sagen, die Firmen, die irgendwie Geld damit machen, die machen das halt aus finanziellen Erwägungen nicht. Aber irgendwie, dass Leute einfach so Geld spenden, die Software benutzen, also irgendwie so halt Leute, die halt nicht Firmen sind. Das passiert ja irgendwie auch nicht.
Ab und zu schon. Nennenswerten oder gar ausreichendem Maße.
Ja, halt halt ab und zu und dann vielleicht mal so ein bisschen. Und ich würde jetzt mich mal getraut zu sagen, dass wir mit diesem Podcast, der, ja, was so, vermutlich jetzt, also da gibt es irgendwie Open-Source-Projekte, die irgendwie von viel mehr Leuten benutzt werden und irgendwie was Sinnvolles sind. Aber trotzdem spenden Leute irgendwie mehr für diesen Podcast als irgendwie für diese Open-Source-Software.
Na, ich glaube, das ist das Bewusstsein. Das kommt daher, dass die Leute es halt vom Kino gehen oder von der Sozialisierung her gewohnt sind, für Unterhaltung Geld zu bezahlen. Und es gibt halt den unmittelbaren Nutzen. Und
ja, aber für Software zahlst du ja auch. Also ich nehme an, viele Leute sind halt irgendwie mit, okay, und dann musst du dir halt ein Windows kaufen. Und dann
nee, aber keiner kauft Office. Sich Windows, das ist ja Quatsch. Also entweder du kriegst es mit deinem Computer oder du nimmst die Corporate Edition oder wie das Ding heißt.
Gut, das stimmt.
Keiner kauft Windows.
Aber Office ist echt so ein Ding, was du dir nachkaufst.
Ja, Office also, kaufst du dann irgendwie für 30 Euro die Studentenedition, egal wie alt du bist. Ja,
ja, aber du kaufst dir das Ding halt irgendwie.
Ja. Ja, also, aber die Leute sind trotzdem nicht dazu sensibilisiert worden, was Software kostet, was das für ein Aufwand ist. Ja, und die meisten Leute glauben ja auch, dass so eine App, wenn sie da 2 Euro für zahlen, dass sie da, wer weiß, was für einen Support mitgekauft hätten. Ja. Das ist halt, dass sie, wenn sie diese App für 2 Euro kaufen, das ist halt, landet ja nicht mal ein Bier beim Entwickler. Das funktioniert halt nur auf großen
Scale. Er soll halt billiges Bier kaufen, er soll halt nur 5,0 Original kaufen.
Richtig, der soll doch bitte in China leben und, nein, es ist, die Wertigkeit oder der Aufwand, der da drin steckt, ja, ist den Leuten nicht bewusst und auf der anderen Seite ist den Leuten auch gar nicht bewusst, wo überall Software drin steckt.
Ja, also ich denke auch, wenn man zum Beispiel jetzt, nach Steam guckt oder so, da sind die Leute auf jeden Fall gewillt, für Spiele Geld zu bezahlen, immer noch. Und für Software sehe ich das aber auch seltener. So, dass das Bewusstsein so, ja, okay, ich möchte gerne dieses Spiel spielen, dafür koste ich halt, keine Ahnung, wenn du mitspielen willst, kostet halt nochmal 15 Euro. Das ist da weniger ein Problem, als wenn du sagst, ja, ich hätte gerne diese eine App, die ich jeden Tag benutze, kostet aber 15 Euro und so, was? 15 Euro ist ganz viel Geld für sowas. Das, ja, ich denke, das passt schon in die Richtung, quasi Unterhaltung wird vergütet. Aber.
Ja, und das andere, Arbeit, was du jetzt auch mit Steam angesprochen hast, ist halt, dass wie einfach geht das, wenn du halt irgendwie auf GitHub bist und irgendwie ein cooles Projekt siehst, du kannst da nicht einfach auf einen Button klicken und es überweist dem Entwickler oder halt irgendwie den Leuten, die in dem Contributing Graph sind oder wie auch immer die Verteilung hinten dann aussieht, irgendwie so ein paar Euro. Das geht irgendwie einfach nicht. Also du musst da irgendwie herausfinden, okay, der Autor ist irgendwie dieser Typ und dann musst du irgendwie schauen, wenn du Glück hast, hat er irgendwo mal einen PayPal-Link verlinkt oder so oder halt sonst irgendwas und das ist halt alles super umständlich und du kannst nicht einfach ja, es ist halt einfach, die Hürde ist halt auch erstaunlich hoch, jemandem dann auch wirklich Geld zu geben, selbst.
Wenn du es wolltest, quasi.
Selbst wenn du bereit bist, jemandem Geld zu geben, und das schreckt halt auch, also was heißt schreckt Leute ab, ist halt einfach so, ist halt diese mentale Hürde von, ja, okay, und jetzt muss ich irgendwie mein PayPal-Login raussuchen oder irgendwie meine Kreditkartendaten irgendwo angeben. Darum war das Liberapay eigentlich ganz cool, wenn du da halt mal einen Account hast und so, dann bist du irgendwie eingeloggt, klickst da einfach auf Dinge und es passiert und du kannst da auch irgendwie einstellen, ja, okay, das ist irgendwie dieses Softwareprojekt sich irgendwie benutzt und überweist da mal jeden Monat ein bisschen Geld. Aber das gibt's irgendwie auch fast nicht. Also das Einzige, was so sinnvoll in diese Richtung wohl gibt es ja dieses Patreon. Aber sonst ist halt irgendwie schwierig.
Ja. Ach so, genau, was gibt's jetzt quasi noch? Native Script macht irgendwas anderes?
Ja, genau, das wollte ich als Beispiel bringen. Native Script hat das Problem auch erkannt. Native Script ist ein Framework für Cross-Plattform Mobile Applications. Und die haben das Problem natürlich auch erkannt, während sie dabei sind, eine funktionierende Community aufzubauen, dass Leute Plugins erstellen. Die Plugins werden benutzt, aber nur so lange gepflegt, wie die Leute selber auch wirklich an ihrer App noch dran sind oder bei dem Arbeitgeber arbeiten, wo sie dies erstellt haben und so. Und das Problem über die Laufzeit oder gerade weil sie jetzt nochmal in der Entwicklung wirklich Gas geben, sind jetzt bei Version 6.1 und wenn da halt jemand in Version 4 vor zwei Jahren ein Plugin geschrieben hat und das jetzt nicht aktualisiert, ist das für sie total ärgerlich, weil ein funktionierendes Ökosystem ist für so eine Plattform, für so ein Framework extrem wertvoll. Und um dem entgegenzuarbeiten, haben sie jetzt die Pro-Plugins aus dem Boden gestampft. Das ist eine Plattform, wo Leute sich mit ihrem Plugin eintragen können. Und Leute, die die Plugins nutzen, können dann subscriben können. Und sie schütten dann das Geld, was über diese Subscriptions eingenommen wird, an die Autoren aus.
Mhm. Okay. Also es ist nicht so, dass dann auf einmal Plugins irgendwie Geld kosten, sondern du bist dann, du subscribest dort und dann wird das Geld dann so verteilt, ausgeschüttet irgendwie.
Ja.
Ah, genau. Das finde ich ganz gut, weil ich habe gedacht, so, oh, Plugins, so, ja, du kriegst Version 4 noch die alte Version vor 5 Jahren, aber in Version 6 gibt es schon bei Pro-Plugins, kostet nur 12,50. Das wäre natürlich ja, doof dann, ja.
So ist es zum Glück nicht und das für die Leute, die subscriben, hat das eben einen großen Vorteil, es ist eine kuratierte Liste von Plugins, die maintained sind, es gibt funktionierende Demos dazu, also auch jemand steckt Pflege in diese Datenbank, Aufwand in diese Datenbank und man profitiert davon und wenn man dann in einem Kundenprojekt oder am Anfang von einem Kundenprojekt sitzt und sich anguckt, ja, da gibt's das Plugin, das könnte das lösen, aber warte mal, der letzte Commit, der ist 3 Jahre her. Nehmen wir das jetzt rein und maintainen selbst oder was machen wir jetzt da? Und da kommt man so ein bisschen raus mit diesen Pro-Plugins, wenn sich da so eine kleine Ökonomie drumherum aufbaut.
Ja, und hat sicher auch wieder den Vorteil, dass du halt den Single Point hast und irgendwie, wenn du jetzt ein paar Plugins benutzt, dass du halt da jemandem Geld in die Hand drücken kannst und der sich dann drum kümmert. Und nicht irgendwie für jedes Plugin irgendwie herausfinden muss, ja, dieser Entwickler, aber der hätte das irgendwie gerne in Bitcoins überwiesen, ist so, ist als Firma nicht immer einfach.
Das stimmt, Bitcoins,
sag's mal so.
Schwieriger.
Und dann sagst, ja, genau, und vor allem, weil du halt irgendwie nix aus BWLer-Sicht halt irgendwie nix davon hast, dass du den Leuten Geld gibst.
Ja.
Das hast du halt irgendwie nur Nachteile.
Und hier ist es mehr so, als wärst du dann so und quasi so ein Mitglied, so eine Art Subscription, die dann halt die Community unterstützt und kannst dir dann auch quasi einbilden, dass du da irgendwas von hast.
Es ist eben so eine Art kollektiver Wartungsvertrag.
Ja, genau. Dass du da quasi einen Wartungsvertrag kaufst und der kannst dir dann auch immer quasi argumentieren, indem du sagst, ja, wir brauchen das, weil wir verwenden diese Plugins und so sorgen wir dafür, dass die Versionen geupdatet werden und wenn Security-Probleme gibt, dann kümmern die sich darum und das kaufen wir quasi mit diesem Vertrag ein.
Ja.
Also ich finde es ganz gut. Das ist auf jeden Fall eine ganz nette Idee. Jetzt kann man ja mal schauen, wie gut das funktioniert. Das ist ja irgendwie ganz frisch oder so. Oder?
Genau, das ist noch ziemlich jung. Mal schauen.
Kann man mal schauen, wie sich das quasi dann ergibt.
Ja. Also ich finde es halt auch wirklich schade, dass es halt kein Service gibt, wo man irgendwie bequem, also irgendwie nichts von den Dingen hat sich durchgesetzt, weder Flutter, was ja irgendwie einfach so ein bisschen.
Was ist denn jetzt eigentlich mit Libera Pay? Die wollten doch eigentlich nur Luft holen und dann mit voller Kraft zurückkommen.
Ist es jetzt fertig? Ja, nee, ich krieg da immer noch E-Mails, deswegen kannst du ja gar nicht so tot sein, oder?
Der Punkt ist, du bekommst zwar noch E-Mails, aber du bekommst halt effektiv kein Geld mehr.
Immer noch.
Ja, das ist immer noch einfach das Geld, was sie dir einmal da auf einen Schlag ausgezahlt haben.
Das kann nicht sein, oder?
Für das bekommst du E-Mails, weil wenn du jetzt tatsächlich Geld bekommen würdest, dann wären es halt so wie, wenn du über PayPal Geld bekommst, das sind halt so Single Transactions.
Ach so, und dann steht halt, okay, du kriegst einmal 5 Euro oder so.
Genau, und dieses Splitting-Modell funktioniert auch nicht mehr. Also das, was vorher, wo man sagen konnte, so, ja, ich irgendwie werf dem Binärgewitter-Team irgendwie, weiß ich nicht, einen Euro in den Hut und dann hat es das halt einfach aufgeteilt zwischen den allen Mitgliedern. Das funktioniert halt auch nicht mehr, sondern was jetzt passiert, ist halt irgendwie, du wirfst halt da einen Euro in den Hut und dann wird's halt irgendwie random, beziehungsweise ich glaube einfach nacheinander halt jeweils an jemanden ausgezahlt, weil sie halt nicht mehr dieses, weil sie halt kein Geld mehr direkt haben können.
Hm. Ach so, die dürfen, ach so, die haben keine Banking-Lizenz. Genau, Scheiße, die sollen sich einfach einen Sponsor suchen, der eine Banking-Lizenz hat und das alte Modell wieder fahren. Das war cool.
Das war nice. Ich fand das auch cool. War
echt gut, aber das Problem ist halt, das, ja, ist irgendwie nicht so einfach.
Das hat ja funktioniert.
Und, ja, genau, aber sie haben das ja über MangoPay gemacht.
Und das fand und das MangoPay hat sie halt einfach nicht so nice.
Genau, MangoPay hat irgendwann einfach gesagt, nee.
Keine Lust mehr.
Das machen wir nicht mit. Und ja, es ist auch, oder du hast irgendwie die Möglichkeit, MangoPay zu verwenden. Du hast Payment Provider. Du hast die Möglichkeit, Stripe zu verwenden. Die zwar cool sind für so Single Transactions, aber halt dieses ganz viele kleine Transactions halt auch nicht abbilden. Und das war's dann eigentlich auch schon fast, was du benutzen kannst. Oder du hast halt selber eine Lizenz. Und ja. Das halt
doof.
Ja, doof. Ziemlich doof, genau. Weil.
Okay, ja. Also ich sehe hier auch bei diesem Libera Pay jetzt nicht so richtig mehr durch. Ich verstehe das nicht.
Ja, genau. Es gibt halt nur noch Stripe und PayPal. Und du kannst
das heißt,
halt
Libera Pay ist noch nicht zurück oder so. Auch wenn die Webseite ist da und man kann sich einloggen, aber
Nein, im Moment zurück. Libera Pay war nie weg. Libera Pay war immer da. Flatter war zwischendurch weg.
Ja, Flatter war weg, aber das ist ja Müll. Libera Pay hat halt, die haben ja dann angefangen, welchen Quatsch zu machen.
Na, sie haben halt ihr Ausschüttungsmodell geändert. Das ist das, was ätzend ist.
Hier steht, genau, dass das Binärgewitter immer noch 1,60 pro Woche bekommt.
Das, ja, aber das sind diese alten Zahlen. Das ist das, was sie schon ausgeschüttet haben. Das hält halt irgendwie noch bis nächstes Jahr oder so.
Weil hier steht, dass wir auch jetzt gerade noch 2 Supporter haben. Hier am 4.9.
Ja, aber das ist halt genau das, was vor dem großen Cut passiert ist, wo Leute halt gesagt haben, ich habe irgendwie 10 Euro auf dem Ding und ich möchte jeden Monat irgendwie Betrag X hier und hier einzahlen oder beziehungsweise hier spenden an irgendwie diese Person und diese Person und dann haben sie das halt einmal ausgeschüttet. Und das wird jetzt halt immer noch angezeigt, weil das theoretisch verteilt halt irgendwie
für immer
diese 10 Euro dann halt irgendwie für
die nächsten 100 Monate oder was dann.
Genau, irgendwie für diese 100 Monate reichen, je nachdem wie groß der Betrag pro Monat dann halt war.
Quatsch. Woher weiß ich denn, ob es jetzt irgendwann einen neuen...
Du siehst das, wenn du neu Geld überwiesen bekommen würdest, dann siehst du das, weil du das dann direkt in dein PayPal oder wenn du Stripe hinterlegt hast, direkt auf dein, was auch immer du bei Stripe hinterlegt hast, also Konto oder Stripe-Account oder ich bin mir nicht ganz sicher.
Weird.
Und solange das nicht passiert,
passiert auch nichts.
Sind das einfach noch
diese Magic Coins, die immer noch überwiesen.
Genau, Magic Coins, die du irgendwann schon mal ausbezahlt bekommen hast.
Okay, alles klar. Das ist ein Quatsch, ey. Aber steht auch nirgendwo. Also es ist halt einfach so.
Ja, es. Ich weiß auch nicht genau, warum sie das so.
Also hast du doch eben gesagt, es sind wohl diese. Es
also
ist
ja,
die
genau, weil
Schuld.
Diese. Ja.
Weil du niemanden findest, der das halt macht.
Und an dem Punkt ist halt diese ganze Bankenregulierung schlägt irgendwie
die schlägt ins Gegenteil um, oder? Wenn ich so schöne Modelle eigentlich damit ersticke. Also ja, klar, man muss Banken regulieren, die machen jetzt viel Quatsch und ja klar, man muss sich auf jeden Fall gegen Geldwäsche schützen, weil die macht unser System kaputt. Aber man will ja auf der anderen Seite so Plattformen, will man doch irgendeine Existenz ermöglichen.
Anscheinend nicht.
Oder so coole Modelle eigentlich fördern.
Ja. Ja, das Problem ist halt echt, ja, diese Bankenlizenz verhindert halt ganz viel Innovation. Und Revolut, auch wenn es irgendwie halt irgendwie, haben wir auch schon drüber geredet, irgendwie nicht die coolsten Leute sind, so was man so hört. Ihr Angebot, dass du halt einfach eine App hast, dass du da virtuelle Kreditkarten machen kannst, für jeden Service zum Beispiel.
Was aber nur im Pro-Modus geht, oder?
Ja, was nur im Pro-Modus geht, aber es geht halt. Mhm. Ich meine, es gibt ganz viele Kreditkarten, wo du mehr zahlst und du solche Features halt nicht hast.
Ja, wo du quasi
auch
keine
nur schon Features
hast. Wo du quasi keine Features hast dann. Und trotzdem
mehr. Wo du quasi keine Features hast und trotzdem viel Geld dafür bezahlst.
Ja, das stimmt.
Oder halt auch nur schon, dass du in der App irgendwie mehr oder weniger live sehen kannst, was deine Ausgaben sind.
Das ist ziemlich, halt, das ist noch nicht mal nur mehr oder weniger, das ist ganz schön prompt.
Ich finde das auch ganz nice.
Also es hängt natürlich immer ein bisschen von der anderen Seite auch ab. Das muss man schon dazu sagen. Also es kann natürlich sein, dass der da, wo du gerade eingekauft hast, das irgendwie nur einmal am Abend abrechnet. Mhm. Das kann dir halt passieren und dann siehst du das nicht in der App, weil das können sie halt nicht wissen. Aber Es gibt halt immer noch Kreditkarten, wo du es nicht kannst, wo du erst Ende Monat siehst, was du irgendwie,
ja.
wo du Geld ausgegeben hast. Das ist halt.
Ja. Wobei man hier schon dazu sagen muss, es ist halt auch keine Kreditkarte, ne? Also sie benutzen das Kreditkartensystem, aber es ist eigentlich eine Debitkarte.
Echt? Aber da kannst du trotzdem Prepaid. Opt-out machen, oder? Bei Visa? Ist ja trotzdem eine Visa. Nee,
ist eine Prepaid und es ist keine Visa, es ist halt Revolut.
Aber trotzdem,
Master
oder Visa, ist eins von beiden, ja. Auf jeden Fall.
Stimmt, du kannst, ja.
Und das heißt, du musst einen Opt-out machen für diese ganzen, für deine ganzen temporären Karten musst du immer einen Opt-out machen.
Ja. Ach.
Scheiße.
Kann man bestimmt ein Skript für schreiben.
Genau, was dann direkt, wenn du so eine Karte generierst, kannst du ja direkt bei Revolut da anfragen, dass die da so einen Post-Request direkt da zu dieser Visa Mastercard-Seite machen.
Automatisch Opt-out.
Mhm.
Ja.
Wenn das eh dreist, dass es quasi ein Opt-out ist und nicht ein Opt-in. Was ist denn das für ein Quatsch, bitte? Na, egal. Wir sind jetzt fast durch alle Sachen, oder?
Genau.
Was ist jetzt hier noch?
Hier, wir haben noch ein Thema.
Fedora?
Außer ihr habt jetzt
Wer benutzt denn Fedora, bitte?
Also ihr habt jetzt noch was zu Geld. Haben wir noch was zu Geld? Sind wir fertig mit Geld?
Ich glaube, mit Geld sind wir voll durch. Mhm.
Sind durch mit Geld. Ist immer noch das gleiche Problem. Wir haben auch keine Lösung. Wenn ihr eine Lösung habt,
können wir uns anrufen.
Löst das Problem, sind alle glücklich.
Genau, löst das Problem auf direkt. Nicht uns Bescheid sagen, wir werden das dann bestimmt auf Heise oder Torrent Freak, je nachdem für welche Art von Lösungsfindung ihr euch entschieden habt, quasi dann sehen. Ja.
Genau. Ich habe einen Clean Install gemacht, ich habe Fedora 30 installiert.
Was hat das davor?
28.
Wie schnell zählen da die Nummern hoch? Ist das eher so ein Firefox hochzählen oder so ein? Was bedeuten die Zahlen? Ist das jedes Jahr, jedes halbe, jedes Viertel?
Du fragst Dinge.
Sorry.
Lass uns mal.
Lieber über dein Streaming-Setup reden. Das hört sich sehr spannend an.
Ich glaube alle eineinhalb Jahre. Alle 9 Monate. Irgendwie so. Schon recht häufig, aber irgendwie nicht zu häufig. Okay. Und ja.
Fedora 28 war am 28. Mai 2019. Das heißt irgendwie, wird öfter hochgezählt. Alle 3 Monate?
2019? Nein, das kann nicht sein.
Doch. Fedora? Nee. Ah nee, End of Life ist das, warte.
Ja, genau. Das
okay, das ist gar nice.
Genau, es war halt End of Life und darum habe ich irgendwie mal.
Hast du dann dich auch schon 3 Monate später dazu dann überzeugt?
Genau, habe ich 3 Monate später schon Zeit.
Ich hatte kürzlich gedacht, ich komme auch endlich mal in den, in den Genuss Fedora auszuprobieren, und zwar in Form der Pi-Dora, der, des Remix für den Raspberry Pi. Und zuckte dann aber zurück, als ich auf die Downloads-Page kam, beziehungsweise auf der Homepage von Pi-Dora gefunden habe, dass der oberste Artikel bei Information ist das 2014er Announcement. Es war halt, es ist nicht so ganz up-to-date. Ich habe dann letztendlich einen Ubuntu-Mate-Laptop installiert,
Image genommen. Ja, für auf den Raspberry ist, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, was der Status da ist, aber die Desktop-Versionen sind immer sehr up-to-date, bekommt immer neue Kernel, Pakete sind einigermaßen up-to-date, ist ganz cool. Mhm. Genau, habe ich hier auch notiert, was, genau, aber gehen wir hier mal rein nach irgendwie. Mhm, weiß zwar nicht, ob das Sinn macht, aber ich habe hier Dinge rein. Genau, einerseits habe ich das Streaming-Setup, worüber wir hier gerade streamen, mal irgendwie was wieder zusammengefrickelt, was ein bisschen machen? Besser gemacht. Darkeyes kompilieren.
Ah, so, und das dieses von Hand kompilieren Dingens.
Das dieses von Hand kompilieren. Oh Gott, und das, ich weiß nicht, wo ich das erste Mal halt gemacht habe, war es halt super painful. Und mittlerweile bekommst du ja sogar die Header-Files für die MP3, für den MP3-Kram direkt aus dem Paket, kannst jetzt das Paket installieren. Machst deinen Configure-Make-Install, dann hast du das Ding drauf. Das ist schon rechten Schritten vorwärts gegangen. Da habe ich mir so ein bisschen Scripts gebastelt, die in Pulse Audio, die Audio-Devices richtig zusammenhängen. Das ist voll gut. Mhm. Auch voll gut ist, dass sie hingegangen sind und ganz viele Python 2-Pakete entfernt haben oder durch Python 3-Pakete installiert haben. Leider Python 2 immer noch Default. Also standardmäßig ist halt, wenn du Python eingibst, ist immer noch Python 2. Mhm. Ah. Es gibt halt immer noch Dinge, die Python 2 sind. Ja. Unter anderem, ich benutze halt für meine .Files für Setup Ansible, und Ansible benutzt standardmäßig auch noch Python 2, obwohl es ganz viele Ansible Zusatzdinge, die du dir halt irgendwie installieren willst, nur noch in Python 3 rumliegen, und dann kann er die Pakete nicht importieren, und dann musst du Ansible halt irgendwie dazu zwingen, auch Python 3 zu nehmen. Das war ein bisschen schade. Dafür ist irgendwie Git standardmäßig installiert. Ist halt einfach schon drauf, was ich ja sehr gut finde, weil Git braucht man eh immer.
Mhm,
das hab ich immer nachinstalliert, jetzt ist einfach drauf.
Ach, das ist dieses halt, jetzt, du fängst quasi an, so nach und nach jetzt dein Zeug so nachzuinstallieren. Ich weiß ja nicht mal, wie das ist mit so normalen Distributionen. Ich kenne das ja gar nicht mehr.
Naja, also wirklich, wirklich viel nachinstallieren muss ich halt auch nicht, weil ich habe halt meine Ansible-Scripts, dann lasse ich die laufen und dann ist halt alles installiert und konfiguriert und also so richtig, also vorher war das halt einfach, also das halt in Git, und Git musste ich halt zum Bootstrappen, musste ich immer nachinstallieren, weil ja, muss halt das Git-Repo zuerst auschecken. Mhm. Und dann kann sich das halt irgendwie nicht automatisch installieren, aber alles andere nachher wird halt irgendwie mehr oder weniger automatisch installiert. Auch so Software, die irgendwie nicht richtig paketiert ist und so, schreibst du dir halt irgendwie dein Ansible-Script-Dingsy. Ja. Dann holst du das halt aus dem Git.
Ja, also, ja, Ansible ist ja für mich immer noch so ein bisschen so ein shell-scripted Doppelklicker-Tool quasi. Es macht halt nicht mehr und auch nicht weniger als Shell-Skripte, die du dann auf einem anderen Computer ausführst, und das halt
ein da bisschen geordnet. Durch die Roles so. Genau, hast du halt gleichen. Gut maintainte Shell-Skripts und
ja, viele, genau, aber das,
die
aber
Variantenreichtum noch, und viel Luxus da drin. Du hast immer noch
Shell-Skripte dahinter, ja.
Ja, ja, also, aber es reicht ja auch.
Es reicht. Manchmal,
ist gut genug.
Ja, ja, also, für viele Sachen ist es gut genug, aber wenn man einmal das Licht gesehen hat, dann ist halt auch schwierig, da zurück in die Dunkelheit zu blicken.
Ja, ja.
Also, erzähl uns vom Licht.
Ja, wenn du jetzt hier so viel Nix als Werbung machst, ich bin angesprochen worden.
Mhm.
Anscheinend ist es schwierig, irgendwie Dokumentation und Tutorials und Dinge zu NixOS zu finden.
Ja, also das,
wie man damit arbeitet, ist voll doof.
Ja,
also möchte ich dir hier als Feedback mitgeben. Sollst mal was fürs Spiel tun.
Ja, nee, also es ist tatsächlich so, dass aktuell die Dokumentation ein bisschen unübersichtlich ist. Es verschiedene Manuals gibt für verschiedene Themen, die aber am Anfang nicht klar sind, warum die unterschiedlich sind. Das stimmt, aber das wird gerade sortiert, also es ist quasi ein Prozess, laufender Prozess, da wird von verschiedenen Projekten abgeschaut, zum Beispiel vom ArcLinux-Wiki, da ist ja quasi da bin ich ja beim NixOS-Wiki ein bisschen mit dabei. Genau, aber Dokumentation ist mit eins der schwierigsten Sachen, weil es halt quasi alles neu ist und wenn man quasi alle Sachen gleichzeitig neu hat, dann ist es halt auch immer ein bisschen schwieriger, damit umzugehen, aber jetzt wieder zurückkommt, ein wunderbarer Elevator-Pitch, den ich heute gelesen habe, zu NixOS ist Imagine works for me, but for everyone. Und das ist dann so, oh, nice. So, du hast was gemacht, was für dich funktioniert und das funktioniert dann auf einmal für alle. Ja, und das ist...
Du meinst Docker-Container, oder?
Nee, eben nicht. Docker-Container sind ja so ein Ding, was die ganze Zeit immer nicht mehr funktioniert. Aber die Konfiguration, die du da geschrieben hast, die für dich funktioniert, für deinen Computer, die funktioniert auf einmal für alle Leute, die einfach diese Konfiguration hernehmen. Und ich meine, wie nice ist das denn bitte?
Das ist schon gut. Ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich das bestimmt auch ausprobieren.
Ja, bestimmt.
Bestimmt.
Aber du hast ja noch BSD, da hast ja noch andere Sachen.
Genau, ich habe halt dieses BSD und dann habe ich irgendwie dieses Fedora, wo ich irgendwann mal damit angefangen habe und es ist halt schwierig, was Neues anzufangen, wie das immer so ist. Genau, und dann haben wir noch irgendwie die Ruby-Version, das ist jetzt 2.6 standardmäßig und das ist die mit dem Just-in-Time-Compiler, dem experimentellen, ganz cool ist. Und der übliche Reminder, wenn ihr irgendwie alte PHP-Version einsetzt, ist Zeit abzudaten. 7.1 bekommt nicht mehr so lange Support. Jetzt habe ich meinen Kram durchgeschaut. Ich hatte auch noch 7.1 am Laufen. Ist vielleicht Zeit auf 7.3 zu gehen.
Dafür muss ich bestimmt wieder Basissysteme updaten.
Da hast du einfach zu viel Angst vor. Deswegen geht's nicht.
Zu viel gute Erfahrung gemacht.
Ah ja.
Das Problem ist ganz einfach der Zeiteinsatz.
Ja, das stimmt. Zeit ist immer zu wenig.
Also hier 7.1 Security Support ist noch 2 Monate. Einfach so.
Ich habe bestimmt schon was Neueres laufen. Ich gucke das jetzt lieber nicht nach.
Bestimmt. Das habe ich mir, auch gedacht, ja, habe ich bestimmt geupdatet aus irgendwelchen Gründen. War es dann trotzdem noch auf 7.1, habe ich mal alles auf 7.3 hochgezogen. Kann ich wieder ein bisschen.
Wie lange hat 7.3 dann?
Jetzt habe ich weggeklickt natürlich. Lass mich nochmal auf den Link klicken. Dumm. 7.3 hat Security Support noch 2 Jahre und 3 Monate. Oder bis zum 6. Dezember 2021. Und ist noch im Active Support ein Jahr und 3 Monate oder halt bis zum 6. Dezember 2020.
Das klingt doch super.
Und fairerweise muss man dazu sagen, ist Initial Release war vor 8 Monaten. Also das hätte man schon mal updaten können. Da hat man genug Zeit gehabt. Das ist mehr als ein halbes Jahr. Ich sag ja nur.
Das ist ganz schön. Das ist nicht so, wie du das darstellst.
Das ist alles viel komplizierter, ich weiß. Aber trotzdem sollte man ja versuchen. Dinge zu updaten.
Let's try.
Wenn man nicht gerade beschäftigt ist, seine ESPs zu flashen, dann
ja, seine vielleicht mal wieder PHP abstellen. 100 Internet of Things Geräte irgendwie eine neue Firma zu bauen.
Genau. Diese Branche schafft sich selbst so viele Beschäftigungen. Es ist wahrlich ein Perpetuum mobile.
Ja.
Ja, das ist voll gut.
Ja, leider beschäftigen sie sich nicht selber, sondern immer nur andere Leute. Das ist das Thema, ja. Sie starten quasi andere Dinge an und dann bleibt es da so für immer einfach.
Gut, das war's auch schon, außer ihr habt noch.
Nee, ist bestimmt super jetzt. Wie viel Zeit hast du jetzt, bis es mal wieder End of Life geht? Anderthalb Jahre?
Schon.
Oder wieder?
Schon so ein bisschen, bis.
Oder gibt's ja bei Fedora irgendwie solche ATS-Releases? Nee, oder?
So ein Jahr?
November. Nee, warte. Das ist eine andere.
Was steht denn hier? 30. Ah, das ist noch nicht ganz klar, aber normalerweise. Ach so,
Fedora 28 hat ein End of Life. Aber normalerweise ist es immer so ein Jahr. Oder?
Normalerweise ist es so ungefähr ein Jahr.
Ein Jahr oder?
Vielleicht mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Mhm. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie schnell die neuen Versionen gereleased
werden. Da weiß man das auch nicht. Ist auch ein bisschen so random, so.
Ich glaube, sie versuchen halt irgendwie so ein Zeitzyklus einzuhalten, aber sie sagen halt, wenn das halt mal irgendwie nicht klappt, dann statt sich irgendwie starr an den Zeitzyklus zu halten, warten sie halt lieber ein bisschen auch, zum Beispiel, wenn sie irgendwie Software, die sie integrieren, also wenn GNOME zum Beispiel kurz vor dem Release nochmal
ausrastet, irgendwas macht, ja,
bringen würde, dann würden sie halt ihr Release nach hinten schieben, damit sie GNOME integrieren können oder so.
Aha, okay.
Weil Red Hat macht das ja, um diese Dinge zu testen und das halt irgendwie möglichst up-to-date zu haben, weil sonst bringt ihnen das ja nicht so viel, sie irgendwie alten Kram testen.
Mhm. Ja. Okay, das ist ja auch fair dann. Quasi. Das ist ja auch dieser Ausprobier-Channel für Red Hat dann, oder? Ist das immer noch so?
Ja, ist schon immer noch so. Genau, das ist immer noch so. Und darum hast du halt immer ziemlich up-to-date Pakete und der Kram ist halt maintained und stable und ist eigentlich ganz gut.
Ja.
Also ich bin halt, ja, ich benutze halt echt schon lange Fedora und hat mich bisher noch nicht enttäuscht.
Nicht so oft enttäuscht.
nicht öfters als andere Dinge.
Ja.
Ich meine, Software ist immer ein bisschen enttäuschend, aber
ja.
Das vielleicht Leben generell.
Oh. Jetzt wird gerade lange haarig mit so das, philosophischen Diskussionen
das,
und so.
Das ist eine gute Überleitung zu den Mimimi, zum Mimimi.
Ja, das Leben generell ist schon.
Genau. Und zwar Netflix blockt halt IPv6-Tunnel-Adressen. Also ich habe leider immer noch keinen nativ V6.
Eieiei.
Das heißt, ich benutze halt irgendeinen Hurricane Electric Tunnel.
Mhm. Immer noch. Ich habe gedacht, die sind tot. Ach nee, das war dieses andere Ding, was gesunset ist, oder?
Nee, 6 ist tot.
6, genau.
Ja, 6D. 6, ja. Mit irgendwie 2X, irgend sowas. Die waren eigentlich auch ganz cool, aber ja, die sind tot. Aber Hurricane Electric gibt's halt immer noch. Die bieten immer noch IPv6-Tunnels an.
Mhm. Ist eigentlich lustig, weil die machen eigentlich was anderes. Oder?
Ja.
Könnte man denken, dass sie so Stromzeug machen.
Könnte man denken. Ich weiß gar nicht, was. Aber sie machen, glaube ich, sonst schon auch Internet-Dinge. Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen sie diese gratis V6-Tunnel und die funktionieren ganz gut. Was dann nicht so gut funktioniert, ist Netflix, weil Netflix halt sagt, oh, diese IP-Adresse kommt jetzt aus den USA und dann würdest du ja irgendwie Netflix USA schauen können oder irgendwie so, keine Ahnung.
Mhm.
Und das geht ja nicht. Wo kommen wir dahin?
Genau, könnte ja jeder kommen.
Könnte ja jeder einen VPN benutzen und irgendwo herkommen.
Ja, und das geht natürlich nicht.
Das heißt, sie blocken diese Adressen. Und hier ist jetzt verlinkt, was man dagegen machen kann. Man kann halt hingehen und zum Beispiel im DNS-Mask die IPv6-Adressen aus den DNS-Dingsies rausstrippen, indem man halt die überschreibt. Und okay, das funktioniert ganz gut. Erstaunlich gut.
Traurig, dass man so einen Quatsch machen muss. Ernst,
Konfiguration ist halt, ja, das ist echt traurig. Aber es ist ein netter Workaround für Dinge, die irgendwie nicht mit V6 klarkommen. Aber noch V4 anbieten.
Schön.
Kann man sich noch mal ein bisschen Zeit kaufen, bis die Dinge wirklich nur V6 sind. Weil, ja, hier Schweizer Bundesbahn funktioniert zum Beispiel auch mehr schlecht als recht über V6. Mhm. Da habe ich die auch einfach eingetragen. Die haben, werden jetzt halt auch nur über V4 erreicht und es funktioniert.
Okay. Traurig, das ist die Welt, in der wir leben, hey.
Genau, traurig, aber immerhin gibt's einen Workaround.
Mhm. Immerhin gibt's einen Workaround, aber ja, der Workaround ist quasi zu deaktivieren. Das ist natürlich auch nicht so ein super mega nicer Workaround ist. Gibt's noch andere traurige Sachen?
Mehr traurige Sachen.
Ich glaube, es ist traurig genug gewesen. Oder?
Nee, es ist traurig genug.
Okay, was haben wir hier? Da, Lesefu. Wer hat hier einer was? FFmpeg, Source Internals. Wem ist es?
Ja.
Wem gehört diese Farbe?
Bestimmt Ingo. Du hast mich noch nicht getriggert gehabt. Der Trigger bei mir wäre gewesen, Internals are of a good software design.
Ah.
Das ist ein Artikel, den ich mitgebracht habe. Das mit FFmpeg hatte ich schon wieder ausgeblendet, obwohl es natürlich eine zentrale Rolle in dem Artikel spielt. Und der Artikel ist extrem cool, weil er am Beispiel vom Linux-Kernel und dann im Vergleich oder ergänzt hat durch FFmpeg zeigt, wie man eine Codebasis sehr gut und wartbar aufbauen kann, indem man sich an das zentrale Konzept von Everything is a File hält. Und das ist der Mechanismus, wie FFmpeg es geschafft hat, ständig neue Formate unterstützen zu können, ohne dass sie an der Maintenance von diesen ganzen Formaten irgendwann zugrunde gehen. Mhm. Und ja, wenn man sich mit Software Design, Software Architektur und Code Qualität im Allgemeinen gerne beschäftigt, dann ist das ein sehr lesbares Stück Text, Stück Block. Mhm. Möchte ich empfehlen.
Nice. Das heißt, wie viel Text ist das? Nicht so viel.
Nicht so viel. Das ist völlig lesbar. Das kann man ganz gut, weiß ich nicht, wenn man mit Öffis zur Arbeit fährt oder zur Uni oder so, kann man das sehr gut lesen. Das kann man auch in einer Kaffeepause mal ganz gut lesen, wenn man mal von seinem eigentlichen Problem, an dem man gerade sitzt, abgelenkt werden möchte. Oder auch als, ich meine, man muss das ja nicht in der Pause lesen. Man kann das auch einfach, ganz ehrlich, das ist Arbeit. Da das im Hinterkopf zu haben, nützt einem, wenn man dann entwickelt, beim nächsten Problem, was man lösen möchte.
Oder wenn ihr einfach mal mitreden wollt. Das kann natürlich auch eine gute Möglichkeit dann sein. Ne?
Ja.
Genau. Ich habe zwei Artikel über Docker und auch Kubernetes. Die passen so technisch gesehen relativ gut zusammen. Der erste heißt Plundering Docker Images. Es geht quasi darum, wie du von quasi mit einem Zugriff auf eine private Docker Registry, wie du quasi so ein Docker Image auseinander nimmst, wie du das quasi dir auf dein System holst, wie du dann quasi da die ganzen juicy Details aus diesem Docker Container, die da reingebrannt sind, rausbekommst und genau auch mit den Commands und quasi auch wie du quasi das Image da raussaugst aus dem Docker Image selber. Und das zweite ist Making it rain shells on in Kubernetes. Heißt es Kubernetes?
Making it rain shells. Okay.
Genau. Und da geht es quasi darum, wie du, wenn du Zugriff auf ein Kubernetes-Cluster hast, wie du dir von, was brauchst du? Genau, wie du von dem Zugriff auf einen Ability to create a daemon set object in a target Kubernetes Cluster, genau, wie du von dort quasi zu Shells überall kommst. Und das ist relativ cool beschrieben, benutzt hier Metasploit, um seinen Shellcode zu schreiben, und den zeigt dann halt auch, wie der injected wird, wie dein Docker-Image, was du da hochlädst, aussehen muss und welche Features du da quasi nacheinander verwendest, damit du in Kubernetes dann quasi deine App so deployen kannst, dass die super pornomäßigen Skills hat, um alle anderen Boxen zu ownen in diesem Cluster. Und das ist schon ganz witzig auf jeden Fall. Das solche Sachen zeigen dann halt immer, dass es gar nicht so viel Magie dabei ist bei diesen ganzen super riesigen Frameworks, sondern am Ende ist es dann halt so, dass du da genauso Permissions hast, und wenn die Permissions quasi zu lax formuliert sind, dass dir dann da als Angreifer bzw. als Nutzer halt Rechte gegeben werden, die du dann verwenden kannst, um das komplette Cluster quasi für deine Zwecke gebrauchen zu können. Und ja, auf jeden Fall eine coole Sache, auch nicht so viel zu lesen. Genau, das waren meine zwei Sachen. Habe ich noch was Drittes? Ja, komm, ich nehme die für nächstes Mal. So.
Mach ich schon mal das nächste. Wir wollen ja nicht, dass ihr zu viel lesen müsst.
Genau, ein bisschen lesen reicht ja wohl. Ich mache hier mal das neue Pad gleich auf. Jo. Haben wir noch was? Ach, jetzt sag nicht, dass ich auch noch was habe.
Picks. Jetzt sag, du hast bestimmt einen Pick.
Ja, ich habe bestimmt ganz viele Picks, aber jetzt bestimmt jemand anders.
Du kannst erstmal gucken, was für Picks da sind. Ich fange mal mit meinem Pick an. Und zwar picke ich den Wettbewerb von der Wikipedia Deutschland, der dazu aufruft, Monumente, also Baudenkmäler in Deutschland, zu fotografieren. Und ich fand das ganz lustig, zu meiner Umgebung hier überhaupt erstmal nachzugucken, was denn hier alles für Baudenkmäler stehen, und stellt sich raus, das sind ganz schön viele, weil überall, wo Denkmalschutz diese kleinen Schildchen, die man manchmal in alten Häusern sieht, wo das dran klebt, das zählt schon mal alles dazu. Und dann gibt's noch ganz, ganz viel mehr, was da mit drin ist. Sie haben eine interaktive Karte dafür. Sie haben ein Verzeichnis natürlich, wie sich das für die Wikipedia gehört. Und fordern dazu auf, schöne Fotos von diesen Objekten einzureichen. Ja, man kann zur Wikipedia Deutschland stehen, wie man möchte, aber das finde ich ein schönes Projekt. Einfach mal freies Bildmaterial sammeln von den Dingen, die wir mit unseren Steuergeldern schützen und finden und pflegen.
Das ist aber nur Wikipedia Deutschland.
So habe ich das verstanden, ja.
Weil die anderen brauchen das steht, nicht, oder?
Da steht auch nur Deutschland. Ja, ich denke, alle anderen brauchen das auch, aber da gibt's halt nicht den Wettbewerb. Da kann man das einfach so machen.
Ach so. Und
was also kann man Bilder hochladen Wettbewerb kann man natürlich immer. Aber gewinnen? Das ist ein Wettbewerb, genau, wo es was zu gewinnen gibt.
Aber was gibt es da zu gewinnen? Ich habe nie aufgepasst.
Ah, das ist doch wieder jetzt das Materielle. Also,
ich will was gewinnen.
Von den 10 Siegerfotos werden Fotodrucke erstellt, von denen du dein Exemplar erhältst. Zusätzlich verteilen wir folgende Preise als Buch- oder Fotoequipment-Gutschein. Platz 1, 300 Euro, Platz runter bis Platz 10, 25 Euro. So, die Preisträger der 10 besten Bilder laden wir außerdem zu einer Preisverleihung ein, die Fahrtkosten einer Bahnfahrt zweiter Klasse sowie zurück und eine Übernachtung sind im Preis enthalten. Das blüht dir, wenn du schöne Fotos machst.
Okay, ist klar. Kriegst 25 Euro und eine Bahnfahrt. Zusammengefasst.
Oder, ja.
Aber nur im Regio.
Ja, und, nee, ist nice. Und eine Läuft. Preisverleihung und eine Hotelübernachtung.
Ach so, okay. Da kriegst du dann die 25 Euro.
Na ja, genau. Wenn du nur Platz 10 machst, wenn du Platz 1 machst, kriegst du 300 Euro.
Haha. Nice.
Jetzt wird's interessant.
Ja, jetzt sehen wir mehr.
Gleich mal deutsche Monumente fotografieren.
Alle deutschen Monumente fotografieren.
Alle deutschen. Also ich habe schon gedacht, wenn ich alleine alle Siegburger versuchen würde, da wäre ich ganz schön lange beschäftigt. Aber
das ist ja, das ist wie dieses eine, wo man irgendwas finden muss immer, dieses
Geocaching?
Geocaching, genau. Und dann musst du quasi alle Monumente finden und wenn du dann, ja. Also
gut, ist eigentlich Geocaching für Anfänger, weil diese Monumente sind ja normalerweise irgendwie ziemlich einfach zu finden, nehme ich jetzt mal so
an. Ja, aber du musst ja immer dieses kleine Schild finden, was dann auch dir da quasi, was dich darauf hinweist, dass es ein Monument ist.
Nein, du hast ja vorher hier nachgeguckt, wo welche sind, du kennst ja das Objekt schon.
Aber was ist denn, wenn es neue gibt, wenn du ein neues Monument findest, was da noch nicht eingetragen ist?
Das kannst du dann zwar ergänzen, aber dafür musst du dann natürlich auch Belege bringen. Wir sind ja bei der deutschen Wikipedia. Don't get me started.
Nicht relevant.
Ich glaube, das ist ja nicht so schwierig, weil ich nehme mal an, der, wie heißt das? Heimatschutz? Gebäudeschutz?
Heimatschutz.
Denkmalpflege.
Denkmalschutz. Ich glaube, die Behörde heißt doch irgendwas mit Denkmalschutz.
Bestimmt.
Habe ich so im, naja. Wie auch immer, sie heißen mögen, die haben ja so eine Liste mit geschützten Objekten.
Haben sie das?
Und ich, ja,
das, müssen das sie. Das sagst du jetzt so.
Und dann kannst du ja da schauen, und dann kannst du die alle eintragen.
Haha.
How hard can it be?
Vielleicht haben die das ja aber schon selber gemacht. Vielleicht haben die schon diese Liste von Dingern.
Ja eben, darum sind ja schon alle eingetragen, darum musst du sie ja nur noch fotografieren.
Gibt es eigentlich neue Monumente, die dann quasi nach, weiß nicht, ist es so wie so ein R-Kennzeichen, was du dann halt irgendwann bekommst, wenn du lange genug gewartet hast, oder?
Ich habe auch schon gehört, dass manche Immobilienbesitzer sich dagegen wehren, das zu bekommen, weil damit ja auch Pflichten
einhergehen. Ja, klar, dann darfst du halt nichts mehr ändern und so, darfst du ja nicht mal irgendwas umbauen.
Ja.
Das ist natürlich super nervig.
Den Zustand erhalten und so.
Mhm. Mhm. Ja. Tja. So, okay, habe ich
Tatsache, ich habe doch tatsächlich, ich habe mal gegenüber von so einem Haus gewohnt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das da auch drin ist. Und es ist dort drin und es ist ein ganz schön hässliches Foto davon.
Da könntest du mal ein besseres machen.
Es ist halt, Leute wohnen ja da drin und deswegen ist es manchmal schwierig von Privatmenschen bewohnten Häusern.
Die Gesichter kriegst du da nicht weg, ja. Das.
Aber zum Beispiel ein schönes Motiv ist ja zur blauen Stunde, also das ist, wenn es abends die Sonne untergegangen ist und der Himmel so schön blau ist und die Lichter in dem Haus schon an sind, kann man ganz schöne Fotos von Häusern mitmachen. Aber das ist manchmal auch irritierend, wenn du dich dann mit einem Stativ vor so ein Haus stellst und dann da anfängst Fotos zu machen.
Kann man ja mal machen.
Kann man ausprobieren auf jeden Fall.
Finde ich jetzt nicht so schlimm. Wobei ist Deutschland, ne? Heißt das dann auch, dass du die Häuserfronten, nachdem du das Foto gemacht hast, verpixeln musst?
Aber die sind ja Monumente, oder? Was ist da? Woher hat er mehr Recht, mehr Power quasi? Ist es dann ein öffentliches Gut oder so? Oder ist es dann das Privatrecht? Quatsch, was du da verpixeln kannst.
Ich denke, das öffentliche Interesse überwiegt, weil es ja schon zu einem Denkmal erklärt worden ist.
Ja, deswegen, das meine ich ja, genau. Weil ansonsten könnte sich ja auch irgendjemand in den Dom setzen und sagen, nee, ihr müsst den leider verpixeln jetzt. Das wäre auch komisch.
Definitiv, ja.
So. Okay, habe ich noch irgendwelche Sachen? Ich glaube, das hatte ich schon mal. Das muss ich mal wegmachen hier. NVDIAC ist mein Pick. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es sieht sehr cool aus. Sieht ein bisschen aus wie Graphis, nur für Netzwerk-Diagramms. Also das Graphis Dot Files gibt, kennt ihr vielleicht, wo man dann quasi relativ leicht einen Graph beschreiben kann und das gibt's auch für Diagramme, weil wir haben gelernt, Graphen und Diagramme sind unterschiedliche Sachen und hier mit diesem Network-Diag kannst du quasi relativ leicht dann solche Diagramme zusammenstecken und ich fand das ja ganz cool aus. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wie gesagt, aber kann mir das gut vorstellen, dass man damit relativ leicht solche typischen Diagramm-Dinger, wo man sich dann immer quasi einen abkrepelt, um das quasi zu alignen, relativ leicht hinten bekommt.
Das kann man dann quasi in ASCII beschreiben, der rendert da schöne Dinger draus. Ja?
Da cool. Bei den Examples gibt es da schön, wie die Graphen am Ende aussehen. Hast du da quasi auch eine Shape Cloud, dann kannst du quasi dein Internet machen und dann kannst du deine ganzen Netzwerksachen da reinfahren, in die Cloud rein. Also es sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Nächstes Mal, wenn ich sowas brauche, werde ich es einfach ausprobieren. Und da gibt es sogar eine Interactive Shell, kann man es direkt ausprobieren.
Das ist ganz schön nüchtern. Also kann man das nicht in hübsch machen?
Nee. Nee. Hast du schon mal Plant-UML benutzt?
Ja, habe ich.
Ja, siehst du.
Kennt ihr Dita?
Nee.
D-I-T-A-A. Das ist auch Diagrams Through ASCII Art. Das ist cool, das Zeug. Also gerade in Kombination mit ASCII Doctor. Übrigens, da gibt es einen ASCII Doctor.
Ach so, mit
da Integration für.
Aha. Das Ding, das habe ich ausprobiert. Und zwar, da gibt es ein anderes, wie heißt denn dieses, dieses Online-Dingens?
Ich glaube, das hatten wir auch mal.
Definitiv, das habe ich schon mal erwähnt. Ja. Genau. Und du kannst nämlich die Dita-Diagramme wunderbar mit dem Online-Editor, wie er auch immer heißt, jetzt liegt es mir auch gerade auf der Zunge, Flow?
ASCII Flow, genau. Und dann kannst du quasi online, editieren. Kannst du dein ASCII-Art schön zusammenklicken und dann in Dita werfen und dann sieht das auf einmal super nice aus.
Ja.
Genau sowas. Das ist auch cool. Ja.
Gute Sache.
Gute Sache. Wunderbar. Ich kann die beiden Sachen mal kurz verlinken hier. Jo. Habe ich noch andere Sachen? Ach, ist da schon passiert.
So.
Hier, ich glaube, wir hatten das auch schon mal, aber ich fand es so cool, weil ich es immer wieder gefunden habe. DefaultFile.name, pass auf, das ist Video. Das ist eine Seite, wo du, wenn du auf die Seite gehst, dann wird dir ein Video bei YouTube angezeigt, was einen DefaultFile-Name hat. Also, keine Ahnung, wie heißt es, DSC-1178 oder sowas. Und das sind halt in den meisten Fällen Videos von irgendwelchen Leuten, die es halt hochgeladen haben und die haben halt irgendwie ein oder kein View. Ja? Die sind quasi nur einmal hochgeladen worden und du hast die Möglichkeit, in andere Leute quasi Welt zu schauen, wo noch sonst niemand anders reingeschaut hat als die Leute selber.
Und nicht zuletzt das Leben dieser Leute fundamental zu verändern. Ich habe ein View auf meinem Video.
Du kannst es sogar liken. Krass. Oder einen Kommentar abgeben. Und ich meine, wie krass das denn? Dann weißt du, dass sie relevant sind und dass ihr Zeug geguckt wird. Was dann natürlich auch sehr, sehr gruselig ist. Aber auch cool irgendwie.
Ja, definitiv gruselig.
Ja.
Das ist aber eher, das ist eine gute Idee.
Eher gruselig als cool. Ja, das stimmt. Das ist dann halt ein bisschen so, als wärst du der übertriebenste Stalker überhaupt, ja. Also dass du dir halt einfach irgendwelche random Videos von anderen Leuten anschaust, wie sie halt irgendwas machen, wie Geburtstag feiern oder was weiß ich, irgendwie so ein Street Dance Proben oder.
Naja, als das rauskam mit diesen ungesicherten Webcams, die reihenweise im Internet hängen, da haben Leute ja auch reihenweise mal durchgeklickt, was denn da so ungeschützt für Streams im Internet landen. Das ist ja so die gleiche Beschäftigung.
Aber ich muss sagen, ich finde das noch ein bisschen gruseliger.
Das hier?
Weil bei den Webcams, da passiert halt ab und zu irgendwas oder nicht. Ist ja auch, keine Ahnung, ja. Ist halt, wenn es so eine Shopcam und dann bezahlt halt jemand irgendwas. Aber das sind halt wirklich quasi Ereignisse aus anderen Leuten Leben, die quasi, ja, also das fühlt sich anders an irgendwie. Weil das halt wirklich, das war für irgendjemanden auf jeden Fall mal wichtig, dass es aufgenommen wurde oder auch nicht. Aber es war auf jeden Fall wichtig genug, dass es ins Internet als eigenes Video hochgeladen wurde. Und ja, also ich finde das gruseliger.
Ja, klar, ist mehr Anspruch dabei, sozusagen, weil es sehr viel bewusster erfolgt ist als diese ungeschützten Webcams, ja.
Genau. Das andere ist halt mehr so ein Stalking, aber das ist so ein quasi als wenn du durch jemand anders sein Fotobuch durchschauen würdest.
Ja? Nee, Moment, so ist nicht, weil das hier ist ja nicht alles von einer Person. Das ist ja
von verschiedenen Fotobuch Personen. Also wenn du quasi, ja, also du nimmst dir quasi von irgendjemanden quasi ein Stück seines Lebens und guckst da einmal rein und dann, also ich finde das komisch.
Gut, ein Stück seines Lebens, das er selber hochgeladen hat. Ne?
Ja, natürlich, aber das ist ja wie mit Facebook auch, ja. Das machen Leute halt schon, aber halt meistens ist es halt nicht in dem vollen Bewusstsein, dass es für die ganze Welt öffentlich ist, sondern nur für seine Crew oder keine Ahnung was, seine Freunde oder so. Den meisten ist es ja gar nicht so richtig bewusst, dieses Bewusstsein kommt halt jetzt gerade erst, ja. Dass das von der ganzen Welt gesehen werden kann. Ja. Dass es vielleicht nicht die ganze Welt macht, aber dass die ganze Welt die Möglichkeit hat, das zu sehen. Ja. Ja, genau, default-file.name war mein. Über den Bogen geschlagen. So, passend dazu, Systemd versus SysV, init cheat sheet, ist ja quasi gleiches Thema. Du hast quasi einmal die alte Welt und einmal die neue Welt, die dann ein bisschen aufeinander schlagen und hier hast du dann eine Umsetzung von diesen zwei Welten. Ja.
Genau, ich bin ja immer noch ein bisschen traurig, dass sie das ändern mussten mit von Service Dummy Start zu SystemCTL Start Dummy. Ich weiß nicht, wie häufig ich das falsch eingebe.
Also ich habe bis jetzt, ich habe Service immer falsch eingegeben. Ich habe nie gewusst, echt? In welche Richtung das jetzt ist. Weil das, ja, keine Ahnung, warum.
Also ich will nicht sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch.
Aber du hast dich an das eine
quasi gewöhnt. In meinem Muscle Memory ist das halt einfach drin und unter in den BSDs hast du halt immer noch dieses Service.
Ah ja, okay, das ist natürlich
gemein. Und das heißt, ich wechsle halt auch immer noch die ganze Zeit hin und her von Dingen, die man halt irgendwie mit Service-Name Start irgendwie benutzt und dann wieder auf einem Linux, wo ich dann SystemCTL und dann irgendwie ist das bei mir noch nicht so ganz im Muscle Memory drin.
Es kommt noch.
Ja. Es wird schon.
Ansonsten kommt der Pöttring vorbei, gibt die Nachhilfe.
Pöttring vorbeigepöttert.
Vorbeigepöttert.
Ja, genau, das ist quasi so ein bisschen Cheat-Sheet. Für Leute, denen das auch noch ein bisschen so schwierig fällt, die können sich das vielleicht ausdrucken oder so. Und dann hat man diese ganzen alten Sachen neben den ganzen wunderbaren neuen Sachen.
Genau.
Genau.
Gut, damit haben wir eine wunderbare Folge aufgezeichnet, sehe ich das richtig?
Ich denke auch. Jetzt muss man noch schauen, ob alle Aufzeichnungen funktioniert haben.
Korrekt.
Jedes Mal wieder diese Spannung, die zum Schluss nochmal so kräftig nach oben ansteigt.
Haben wir denn auch überall drauf gedrückt?
Ihr werdet es hören, wenn ihr uns gehört habt.
Oder nicht.
So ein bisschen genau, wie Schrödingers Katze jetzt.
Wenn ihr das hören könnt, dann haben wir aufgenommen, dann hat's geklappt und Ingo konnte die Sendung schneiden und veröffentlichen und ihr könnt sie herunterladen. Und das hat alles geklappt. Und wenn ihr das nicht hört, dann nicht.
Dann nicht. Dann war
danke,
das jetzt einfach
dann, danke
nur für den
an unsere Live-Hörer.
Genau, dann war das halt nur für Live-Hörer.
Wunderbar. In diesem Sinne, passt auf euch auf, gehabt euch wohl.
Der Gerät.
Und genau.
Hab Spaß mit Gerät.
Hab Spaß mit
der Gerät.
Der Gerät.
Denn der Gerät wird nie müde.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.